Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo Thomas.
Hallo Jana, grüß dich. Guten Morgen. Wir sind heute mal früh dran.
Das stimmt, ja.
Ja.
Wie waren deine 14 Tage?
Die waren ereignisreich und spannend. Ich habe ja letztes Mal beklagt, dass es ein spannender, ereignisreicher Sommer ist. Das setzt sich natürlich fort, aber es sind viele schöne Sachen eigentlich passiert. Ich bin 2 Tage an der Küste gewesen auch. Das war auch schön, eigentlich, um mich auch ein bisschen zu konzentrieren, konnte aber auch ein bisschen den Kopf abschalten. Aber habe spannende Sachen gehabt, bin ein bisschen an die frische Luft gekommen. Das heißt, ich war jetzt am...
Das ist immer gut.
Genau, am Montag auch zum Beispiel von 13 Uhr bis nach 0 Uhr irgendwie unterwegs und habe quasi mit Studierenden und Promotionsstudierenden in Essen unterschiedliche, also 2 Parkanlagen untersucht. Das war quasi jetzt gerade als Vergleichsuntersuchung so gesehen, weil die Gruppe von Professor Lese, die so Umweltgenetik im Prinzip im aquatischen Kontext machen, die schauen sich da gerade in einer spannenden Qualifikationsarbeit eigentlich Umwelt-DNA an. Also das heißt, das, was so Organismen hinterlassen auf den Oberflächen von Pflanzen, wird dann abgespült und das Wasser wird gefiltert und die Rückstände, die so gesehen da sind vom Erbgut, die werden analysiert und das ist also ganz spannend, was da die letzten Jahre passiert. Sehr viele Veröffentlichungen auch in den letzten 2 Jahren, kann man eigentlich dazu sagen, so maßgeblich. Und dafür brauchst du dann so ein bisschen eine Baseline, was ist denn real zumindest irgendwie da. Und das haben wir uns am Montag ein bisschen angesehen. Und das war eigentlich ganz schön.
Toll. Abends. Mit wie vielen warst du da unterwegs?
Nicht viele Personen. Es sind zur Spitze sind wir 3 gewesen. Nur wechselnd halt.
Schön. Irgendwie.
Das heißt, genau.
Das ist doch eine gute Betreuung.
Genau, die Personen haben einfach gewechselt irgendwann dann zum Abend hin.
Ja, und sehr gut.
Ja, das hat auf jeden Fall viel Freude bereitet. Es ist nicht viel abends an den Leuchtturm geflogen, denn wir haben auch noch nach Insekten geleuchtet. Dabei wird dann quasi unterschiedliche Wellenlängen von UV-Licht werden dann genutzt und ultraviolettes Licht. Man kennt das ja, dass zwischendurch irgendwie mal ein Nachtfalter in die Küche fliegt oder so, wenn man das Fenster offen hat. Und der Effekt ist das ja eigentlich auch, den man sich da zugute macht und zu Nutzen macht. Bei der Kartierung.
Funktioniert das bei allen Insekten? Oder bei welchen Insekten funktioniert das?
Das weiß man nicht, bei welchen das alles funktioniert, aber bei einem gewissen Teil. Also es ist so, dass diese Forschung dazu, warum Insekten ans Licht fliegen, wie die sich verhalten, dass das so entlang der Körperachse und zum Rücken hin zum Beispiel von der Orientierung stattfindet, ist relativ neu gewesen. Ist, glaube ich, im letzten Jahr erst erschienen, irgendwie in einem Nature Paper. Und man versteht so ein bisschen immer mehr, aber eigentlich weiß man nur, dass unterschiedliche Insekten unterschiedlich stark angelockt werden und unterschiedlich nah an der Lichtquelle landen. Also es gibt dann, man nutzt so weiße Tücher, dann eigentlich so ein Stoff, der das dann ist. Bei mir ist das so als Turm aufgebaut, so als runder Turm um diese Lampe herum. Und sehr viele Fliegen, Mücken, Schmetterlinge, Käfer landen im Prinzip auf der Oberfläche dieses Stoffs und dann kann man die beobachten und kann dann im Prinzip einzelne Artenlisten an dem Abend erstellen, das Ganze fotografisch dokumentieren. Bei den Nachtfaltern funktionieren die KI-Ansätze enorm gut. Also das heißt, da funktioniert sehr viel auch schon für ungeübte Personen, wenn man einfach ein Foto macht und mit den Bestimmungs-Apps, beispielsweise von observation.org, die da einfach hochlädt und dann hat man im Prinzip den Punkt dokumentiert mit einem feststehenden Internet-Link und dem zugehörigen Foto. Also hat auch Referenzen geschaffen, so gesehen. Und das macht eigentlich viel Freude und ich bin immer froh, wenn ich dazu komme. Und dieses Jahr war ich noch nicht häufig leuchten und deswegen war das ganz schön. Auch wenn nicht viel dran geflogen ist ans Licht. Also wir haben nur 18 Schmetterlingsarten gehabt. Das ist für einen Abend auf jeden Fall nicht viel.
Was findest du denn sonst normalerweise? Wie viele Arten?
Also bei den Faltern würde ich sagen, so auf 30, 40 Arten kann man schon auf jeden Fall kommen an so einem guten Abend. Und ich bin eigentlich immer ganz speziell nur an den extrem heißen tropischen Nächten unterwegs, wo es im Idealfall irgendwie noch 28 Grad oder vielleicht sogar 30 in Richtung Mitternacht hat. Davon gibt es ja immer mehr und die sind für Käfer ganz enorm spannend. Und der Rekord liegt also bei so knapp 270 Käferarten an einer Nacht. Also das ist schon enorm, was da quasi ans Licht fliegt. Und das war aber auch ein sehr großer Komplex mit mehreren Leuchtstellen, wo wir das in Süddeutschland gemacht haben, mit einem großen Auwaldkomplex, mit einem alten Waldbereich da drin. Also sehr vielfältig eigentlich, offene Gewässersituationen. Und die Tiere werden dann aus ganz unterschiedlichen Situationen dahin gelockt und verteilen sich so gesehen danach wieder im Gelände.
Ja. Ja, spannend. War das für die Studierenden, was hast du für ein Gefühl, eine gute Erfahrung?
Ja, ich glaube, die haben alle Freude gehabt.
Genau. Sehr gut.
Ist aber, glaube ich, eigentlich immer so. Also ich denke, dass das viel zu selten gemacht wird, weil die meisten natürlich keine Lust haben, mehr abends dann irgendwie nochmal was zu organisieren. Aber ich würde sagen, dass grundsätzlich so, um mal einen Einblick da rein zu bekommen, macht dieses Leuchten schon Spaß und man kann schon ab der Dämmerung leuchten und braucht eigentlich nicht viel dafür. Also es braucht wirklich nur eine UV-Lichtquelle und dann im Prinzip ein Stück Stoff, ein Tuch oder so, was angeflogen werden kann. Und ja, die Zeit überbrückt man dann im Prinzip mit Gesprächen und läuft dann die ganze Zeit im Kreis um diese Stelle rumherum, weil ja von jeder Seite irgendwas landen kann. Ja. Und das wiederholt man einfach die ganze Zeit. Das muss
auch witzig aussehen als Spaziergänger. Da wird sich dann auch der eine oder andere denken, was ist denn das für ein komischer Kult, der sich da gerade etabliert?
Es gibt auch regelmäßig natürlich irgendwelche Fragen. Also es gab schon alle möglichen Leute, die mal irgendwie gucken gekommen sind und haben da mal gefragt oder so. Ich habe auch schon die wildesten Geschichten gehört und die intelligenteste Frage, die ich mal bekommen habe, war, ist das ein UFO?
Ist das ein UFO? Nein.
Genau, einfach so eine Person, die irgendwie ankam, so, ist das ein UFO? Ja. Ich habe dann gesagt, ja, das ist ein UFO.
Nein, den Scheiß.
Nein, das macht viel Freude und ist wirklich spannend. Und momentan gibt es auch irgendwie so ein paar Challenges, also so ein paar von diesen Beobachtungsplattformen bieten beispielsweise zwischendurch so eine Challenge an. Wer findet quasi die meisten Wanzen, wer findet die meisten Nachtfalter oder sowas. Und da sind sehr viele Leute ziemlich angefixt und beobachten dann zum Beispiel im eigenen Garten im Laufe der Zeit und haben dann eben auf der eigenen Fläche quasi, wo sie dann regelmäßig schauen, im Laufe von vielen Wochen dann einfach mal 300 unterschiedliche Falterarten oder sowas. Und die nimmt man ja so eigentlich nicht wahr. Also das ist schon faszinierend, was da zusammenkommt und ist so eine ganz klassische Methode eigentlich.
Ja. Sehr gut.
Genau. Wie sah es bei dir aus?
Gar nicht so viel Spannendes. Weiterhin viel Vorbereitung für Lehre. Vorlesungen, Basteln, da habe ich jetzt aber die letzten hingekriegt und ansonsten immer noch Drittmittelanträge schreiben. Aber was sehr spannend für mich war, ist, dass zwei neue Masterstudierende angefangen haben, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Yihong und Devil heißen die beiden.
Ja.
Und am Montag fängt meine zweite Doktorandin an und Vana war vorgestern kurz mal zu Besuch da, weil die schon umgezogen ist mit ihrem Partner jetzt. Die hat ihre Masterarbeit in Schweden geschrieben, kommt ursprünglich aus Griechenland und ist jetzt eben nach Dänemark umgezogen für die Stelle und haben uns das erste Mal quasi persönlich getroffen und das war sehr spannend und sie wird mit Wasserflöhen arbeiten. Meine erste Doktorandin, die Claudia, die arbeitet mit Phytoplankton, also mit dem pflanzlichen Teil von Plankton. Und jetzt die zweite, Vana, wird eben mit Daphne, also mit Zooplankton arbeiten. Und nachdem ich meine Doktorarbeit auch mit Wasserflöhen geschrieben habe, muss ich sagen, ist das für mich sehr, ich bin mindestens genauso aufgeregt und freue mich darauf, endlich wieder, ja, Wasserfloh-Experimente zu haben. Und auch wenn ich sie selber nicht betreuen werde, vielleicht mal aushelfe oder sowas, ist es total, also ich freue mich einfach total, dass das jetzt losgeht.
Man muss vielleicht nochmal einordnen, warum das so spannend ist, dass ihr euch mit Plankton beschäftigt und vor allem du auch dich mit Plankton beschäftigst, weil letztlich ohne Plankton funktioniert gar nichts in den Ökosystemen, ne?
Nee, also im See kann man sich das so vorstellen, im Freiwasser, also ist natürlich im Meer wichtig, aber meine Forschung beschäftigt sich mit Plankton in Seen. Das wissen viele Menschen ja im ersten Moment eigentlich gar nicht, dass es Plankton auch im Süßwasser gibt oder in Binnengewässern und eben nicht nur im Meerwasser. Genau, und da ist es gerade in Seen einfach ein unfassbar wichtiger Bestandteil, weil Phytoplankton quasi ja die allererste Basis von dieser Nahrungskette ist, die quasi in der Lage ist, Photosynthese zu betreiben, also aus Nährstoffen und Licht eben Biomasse, also quasi Leben da zu generieren. Und das wird dann gefressen vom Zooplankton. Das sind also ja kleine Krebstierchen meistens, die das dann eben auffressen und auch sich frei im Wasser bewegen. Und das wird dann wieder umgefressen von Friedfischen und dann schlussendlich noch von Raubfischen. Also ich bin früher mal gefragt worden, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, warum sollten wir uns denn für Plankton interessieren? Und ich bin mal gesagt, wenn man angelt, spätestens dann. Alle Angler sollten sich für Plankton interessieren, weil ohne Plankton gibt es nämlich auch keine Fische und es ist aber auch für viele andere Prozesse im See einfach unfassbar wichtig. Also wenn wir kein Plankton hätten, dann würden wir darin vermutlich nicht schwimmen. Wenn wir kein Zooplankton hätten, was das Phytoplankton kontrolliert und im Schach hält, dann kriegen wir ja ganz, ganz grüne, brühige Seen, in denen dann auch niemand mehr schwimmen möchte und vielleicht auch nicht schwimmen sollte. Es ist total wichtig für viele verschiedene Funktionen und unterm Strich zum Beispiel auch Trinkwassergewinnung. Also Plankton hat eine sehr, sehr wichtige Funktion in unseren Seen. Und genau, meine Forschung beschäftigt sich ganz grundsätzlich so mit Anpassungsfähigkeiten von Phytoplankton und Zooplankton an Umweltveränderungen. Also nicht nur die Klimaerwärmung, sondern eben auch andere Einflüsse, die Menschen so auf die gesehen haben. Und wieder ja, so Anpassungen, die Ökologie von Plankton verändern. Genau. Und da geht's jetzt endlich wieder los mit Wasserflohexperimenten.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ist auch sehr schön, dass die nächsten Leute in die Qualifikationsphasen überführt werden und sind irgendwann auch mal mit akademischen Abschlüssen dann irgendwo am Forschen. Und das finde ich immer so schön.
Ist es auch. Das ist total schön.
Ja. Ich weiß nicht, ob du das weißt, gibt es irgendwie so Untersuchungen darüber, ob die Photosyntheseleistung und der Anteil der Biomasse von Phytoplankton in Seen bedeutend höher ist auch als das, was eigentlich an Pflanzen in diesen Seen vorkommen kann? Oder schwankt das einfach sehr stark auch? Das nehme ich auch an, ne? Aber
also es kommt so ein bisschen darauf an, es gibt oft so einen Wechsel zwischen Seen, die Phytoplankton dominiert sind, also man nennt die Pflanzen, die quasi Photosynthese betreiben, Primärproduzenten. Das sind quasi die, die eben aus anorganischem Organisches machen können. Und es gibt also einen Wechsel bei den Primärproduzenten, entweder es ist Phytoplankton oder es sind Makrophyten. Das sind Unterwasserpflanzen, könnte man einfach ganz grob sagen. Und es gibt Seen, die sind tatsächlich Makrophyten dominiert. Also da sind die Makrophyten, die Unterwasserpflanzen, die dominierenden Primärproduzenten. Und die meisten größeren Seen sind aber allerdings alle, also es kommt so ein bisschen auch darauf an, wie viel Freiwasserfläche hat man, ein See wie zum Beispiel der Bodensee, der einfach gar nicht so viel, der von einer riesigen Wassermasse hat im Vergleich zu den ganzen Uferbereichen, die er hat, ist auf jeden Fall zum Beispiel Plankton dominiert und nicht Makrophyten dominiert. Es kommt auch so ein bisschen darauf an, was für Kohlenstoffquellen gibt es. Es gibt Seen, die haben relativ viel Bicarbonat zur Verfügung. Also normalerweise ist Phytoplankton ist nur in der Lage, das aus CO2 CO2 aufzunehmen und daraus eben oder damit das zur Photosynthese zu benutzen und damit zu wachsen. Es gibt aber einige Makrophyten, die können zum Beispiel auch Bicarbonat benutzen und das kommt dann eben auf den Gesteinsuntergrund an, in dem dieser See ist. Und wenn Bicarbonat zahlreich vertreten ist, dann ist es oft so, dass eben Makrophyten noch einen anderen Zugang zu Kohlenstoff haben und dann da oft auch eine größere Rolle einnehmen. Ja.
Ja, enorm spannend. Und ich glaube, dass man immer nur empfehlen kann, sich das wirklich immer selbst anzuschauen. Ich weiß nicht, wir haben es schon mehrfach empfohlen, aber auch die ganzen unterschiedlichen Algengesellschaften bei den in den Planktongesellschaften letztlich. Ich finde das immer enorm spannend. Ich habe dieses Jahr viel zu wenig mikroskopiert. Ich nehme mir eigentlich immer vor, das zwischendurch zu machen, weil ich das so spannend finde und schon allein irgendwie das Zuschauen mir so viel Freude bereitet irgendwie. Aber es lassen sich eigentlich total tolle Formen und Arten entdecken.
Absolut. Und da kann man auch irgendwie mal gucken, ob man irgendwie so ein gebrauchtes Mikroskop oder sowas irgendwo bekommt. Da gibt es öfter Dinge, die einfach irgendwie abgegeben werden. Und ansonsten Auch gerade Makrophyten kann man sich natürlich, also diese Unterwasserpflanzen kann man sich wunderbar anschauen. Da braucht man dann ja in der Regel auch kein Mikroskop für. Und ich bin auch großer Makrophyten-Fan.
Ich gucke mir die immer nur für Käfer an.
Ich spiele immer mal wieder mit dem Gedanken, da nicht auch mal forschungsmäßig aktiv zu werden. Das ist, vielleicht passiert das mal.
Ja, sehr schön. Ich habe noch positive Nachrichten quasi aus der letzten Woche, also auch noch ganz frisch. Und zwar, ich hatte das schon mal erwähnt, dass gerade eine große Machbarkeitsstudie lief in Krefeld seitens der Stadt, die im Prinzip geprüft hat, ob für die naturwissenschaftlichen Sammlungen, die wir hier als entomologischer Verein Krefeld betreuen, ob es für diese Sammlungen möglich ist, dass die untergebracht werden mit einem Ausstellungsbereich im alten Stadtbadkomplex. Und das ist so ein historischer Gebäudekomplex, ein Jugendstilbad. Total schön. Das ist aktuell ungenutzt. Und
sag mal, seid ihr nicht letztens erst umgezogen?
Ja, genau. Wir sind letztens umgezogen. Und das hier ist quasi eine Zwischenlösung mit einem Mietvertrag für 10 Jahre für diese Sammlung. Und jetzt lief dann quasi über ein Jahr diese Machbarkeitsstudie und wurde dann letzte Woche von der Stadt vorgestellt, was natürlich sehr schön war. Das heißt, wir hatten jetzt auch seit letztem Jahr daran mitgewirkt und sehr viel Input gegeben, weil die Situation ist so, dass zwar insbesondere diese historischen Bestandteile sind alle im Besitz der Stadt Krefeld und der entomologische Verein Krefeld hat eine interessante Rolle dabei, weil historisch gab es im Prinzip ein Naturkundemuseum in Krefeld und 1905 wurde der entomologische Verein Krefeld gegründet, aber die Insektenforschung hat eine noch viel längere Tradition in Krefeld eigentlich. Und dieses Naturkundemuseum der Stadt wurde zerstört mit der Befreiung im Zweiten Weltkrieg durch einen Bombenangriff. Und bei diesem Bombenangriff wurden also an anderer Stelle die Sammlungen des entomologischen Vereins bis zum damaligen Zeitpunkt zerstört, die existierten. Das Museum wurde zerstört, aber der damalige Kurator und gleichzeitig Mitglied im Entomologischen Verein Krefeld war so schlau und hat die Insektensammlung in einen Rathausbunker eingelagert. Das heißt, diese Sammlungen des Museums haben im Prinzip überstanden. Und dann kamen im Laufe der Jahrzehnte ganz viele unterschiedliche Nachlässe dazu, die teilweise in den Besitz der Stadt Krefeld übergegangen sind, teilweise in den Besitz des Entomologischen Vereins Krefeld. Und wir kümmern uns also traditionell um diese Sammlungen verwalten die im Prinzip, kümmern uns darum. Und mittlerweile hat das also Dimensionen eingenommen, dass wir so jährlich 70 bis 120.000 Euro an Drittmitteln einwerben, um einfach diese Kosten zu decken und diesen ganzen Bedarf an Material zu decken. Und da haben wir halt jetzt so eine doppelte Besitzstruktur, dass diese wertvollen Güter, für die quasi so gesehen auch die Stadt Krefeld verantwortlich ist, dass die gut untergebracht sind, dass wir uns darum kümmern. In der Vergangenheit war das hauptsächlich ehrenamtlich, das ist jetzt immer noch hauptsächlich ehrenamtlich, aber ich möchte da eigentlich in so eine Richtung, dass das wirklich in eine finanzierte Struktur geht. Und das ist der Hintergrund ist, das sind mittlerweile nämlich die zweitgrößten Landessammlungen ganz Nordrhein-Westfalen. Also das heißt, wir haben einfach so 2,3 bis 2,5 Millionen Exponate im Prinzip.
Wo ist die größte?
Das ist das Museum Alexander König in Bonn, Teil des Leibniz-Instituts für Biodiversitätswandel. Sind so, ich weiß gar nicht, so knapp irgendwie zwischen 60 und 80 Kilometer von hier, würde ich mal sagen. Die haben so knapp 6 Millionen. Und dann gibt es noch quasi als drittgrößte Sammlung mit so 1,5 Millionen Exponaten Münster. Das ist das LWL-Museum für Naturkunde und Planetarium in Münster. Genau, und damit ist halt eine riesengroße Verantwortung da. Und die Strukturen sind jetzt historisch so gewachsen, aber es kann natürlich nicht sein, dass die zweitgrößte naturwissenschaftliche Landessammlung irgendwie in weitgehend ehrenamtlicher Obhut ist. Also das muss man ganz klar sagen. Und da arbeiten wir jetzt quasi auch mit der Stadt Krefeld zusammen daran, dass wir so eine Finanzierungsmöglichkeit, eine Fördermöglichkeit finden. Und das liegt jetzt auch natürlich an dieser Stadtbadsituation, weil wir möchten ja jetzt darauf hinarbeiten. Und Genau, jetzt wurde das letzte Woche bekannt gegeben. Hier lokal war das in den Zeitungen quasi. Also das heißt, in der Westdeutschen Zeitung hieß ganz schön Insektenwelt im Damenbad. Was dann auch so ist, es wurde damals aufgeteilt in ein Herrenbad, in ein Damenbad, in medizinische Bäder und weitere Trakte, die dann im Prinzip da drin sind in diesen Gebäuden. Und ja, jetzt geht es im Prinzip darum, dass man nun damit beginnen kann, in irgendeiner Form das Ganze planerisch umzusetzen, wie das aussieht. Ob sich das im Prinzip jetzt von den Kosten und sowas machen lässt. Die Kosten wurden jetzt von dem Büro für Innenarchitektur, das das gemacht hat, auf 23 Millionen Euro geschätzt. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal 23 Millionen Euro und genau sind da quasi mit dem Bund dran, weil uns im Prinzip im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie schon Dinge ja im Prinzip in Aussicht gestellt worden sind, die als Optionen in Frage kommen, wenn das positiv ausgeht. Also deswegen sehr schön, dass das Ganze jetzt funktioniert hat. Und jetzt heißt es wirklich erstmal arbeiten und weiter nach Finanzierungsoptionen suchen. Hm. Und vor allem dann schauen, ob das mit diesen Geldern dann auch funktioniert und mit Konzepten funktioniert, dass man das auch verwalten kann. Und ich freue mich da so drüber, denn das ist zwar alles noch Zukunftsmusik, aber dann gäbe es wirklich ein besuchbares Museum mit einem Ausstellungsteil. Und das ist natürlich besonders toll. Das haben wir momentan nämlich nicht. Und deswegen also was sehr schön ist, über das ich mich persönlich recht stark freue.
Schön.
Genau, weil wir jetzt wirklich viele, viele Jahre hier dran gearbeitet haben, um die Situation zu verbessern. Da gehörte dann auch schon dieser Umzug im letzten Jahr hier hinzu. Das waren waren halt insgesamt über 8000 ehrenamtliche Stunden, die da reingeflossen sind während dieses Umzugs und definitiv auch der letzte ehrenamtliche Umzug.
Okay, wie viele Mitglieder habt ihr? Wie viele Leute helfen da aktiv dann mit?
Eigentlich sind es wirklich zwei Fragen, die man getrennt beantworten muss, weil wir natürlich, wir haben so knapp 70 Mitglieder, ein bisschen weniger sind es jetzt, glaube ich, mittlerweile. Ich glaube, so an irgendwie zwischen 66 und 70 Mitgliedern irgendwie um den Dreh. Aber der aktive Teil ist natürlich bedeutend kleiner.
Ja,
also das
klar.
Heißt, so ein harter Kern, den würde ich jetzt mal so auf so 15 Personen beziffern, die im Prinzip dann auch bei Vereinstreffen oder sowas da sind regelmäßig. Viele Mitglieder sind im Laufe der Jahre irgendwo anders hingezogen. Im Rahmen von Qualifikationen an Universitäten ging es weiter. Die Lebenssituation hat sich irgendwie geändert. Und
ja,
genau, die sind dann quasi nicht regelmäßig dabei. Und wir haben das noch nie gemacht, werden das aber jetzt zukünftig machen. Also wir hätten hunderte Mitglieder haben können, haben aber immer versucht, den Kreis klein zu halten, weil wir natürlich eher aktive Personen brauchen, die sich einbringen und uns jetzt nicht viel bringt, wenn irgendwie irgendwo in anderen Bundesländern verteilt Personen alle Mitglieder sind irgendwie und eigentlich natürlich sich nicht einbringen lokal und die Vereinsstruktur davon nichts hat. Und deswegen haben wir das im Prinzip ja eigentlich wirklich immer bei den lokal Interessierten, die irgendwie sich betätigen möchten, dann belassen soweit. Also es gab 2018 so einen Höhepunkt, wo der Entomologische Verein Krefeld sehr viel in den Medien war und da gab es enorm viele Anfragen und da haben wir dann halt immer nur höflich eingeladen, irgendwie, dass die Leute gerne vorbeikommen können oder so, aber von den sehr viel ausgesprochenen Einladungen sind dann natürlich wenige nur angenommen worden und so ist das dann. Also da hätte man sehr viel machen können, aber das hätte uns, glaube ich, auch nicht vorangebracht. Genau. Aber
ja, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Das sind ja tolle Nachrichten.
Fand ich auch, genau. Und das Ganze ist jetzt erstmal nur quasi seitens der Verwaltung, natürlich seitens der Stadt mit einem Innenarchitekturbüro mit DesignerInnen zusammen, mit was war noch dabei, im Prinzip AusstellungsplanerInnen, also ganz unterschiedliche Akteure, die sich das angesehen haben und muss jetzt auch politisch und sowas dann im Prinzip in der Stadt noch alles beschlossen werden. Also das heißt, das hat noch einige Wege vor sich, aber gleichzeitig ist jetzt natürlich wichtig, daran zu arbeiten, dass man, wenn so eine Machbarkeitsstudie schon positiv ausfällt, dass man das jetzt natürlich nutzt und dann schaut, wie es hingeht.
Das bedeutet für dich vermutlich als Vorsitzender auch Arbeit.
Ja, genau. Also das hat es jetzt schon die ganze Zeit bedeutet. was echt viel Arbeit war, wovon, also das, was mich immer wundert, ist, wie viel Arbeit immer verschlungen werden kann mit so Einzelkommunikationen von Leuten im Laufe der Zeit. Ne? Das heißt, irgendwie ist mir auch aufgefallen, je mehr Projekte zu managen sind und je mehr man sich mit anderen Personen über die einzelnen Dinge unterhalten muss, das ist echt der größte Aspekt irgendwie.
Mhm.
Und das ist teilweise wirklich so aus dem Ruder gelaufen, dass ich ja auch quasi ganz klar eine Linie gezogen habe und habe gesagt so, nee, diese ehrenamtlichen Sachen gehen nicht mehr in diesem Ausmaß. Ne? Also ich kann nicht mehr 40 Stunden pro Woche ehrenamtlich arbeiten, wie ich das irgendwie eine ganze Weile gemacht habe. Das funktioniert nicht und vor allem für mich als Freiberufler nicht, weil das eine ganz schwierige Situation ist und sowieso eine Situation, die mit hohen Unsicherheiten zusammenhängt und mit hohem persönlichen Risiko, was man da auf sich nimmt. Aber ohne dieses Risiko hätte das auch alles nicht funktioniert. Also das heißt, dann wären im Prinzip diese Sachen mit dem Umzug hier hätten nicht stattgefunden. Diese Sammlungen wären nicht sicher. Also ganz viele Aspekte im Prinzip und auch die Forschungsprojekte, die wir da jetzt irgendwie durchgeführt haben, die hätten wir nicht durchführen können. Und das fand ich irgendwie alles wichtiger und habe da viele Sachen so persönlich in den Hintergrund gestellt. Und nutze das natürlich jetzt für mich da, wo ich das nutzen kann. Also das heißt so, das bringt mir persönlich natürlich auch gewisse Vorteile, hat mir aber im Wesentlichen erstmal sehr viele Einbußen gebracht. Und ich finde immer so diesen Seiltanzakt so schwierig, wie viel man so persönlich aufgibt und vernachlässigt für so Dinge, die einem dann einfach am Herzen liegen irgendwie.
Jetzt liegt dir diese Sammlung natürlich persönlich sehr am Herzen. Was würdest du denn jetzt HörerInnen sagen, die sich vielleicht mit Sammlungen so gar noch nicht beschäftigt haben? Warum sind solche biologischen Sammlungen wichtig? Was ist denn da eigentlich da der Nutzen von diesen Sammlungen für uns Menschheit?
Genau, das ist eine total wichtige Frage, weil das, glaube ich, auch nur Leuten klar ist, die da wirklich regelmäßig mit arbeiten. Also es gibt total viele Ebenen. Also diese naturkundlichen Sammlungen sind eigentlich für den Bereich in der Insektenforschung, mit dem ich arbeite, sowieso, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, die eigentliche Grundlage für die Arbeit. Also das heißt, die Sachen, die wir jetzt hier haben, das sind im Prinzip Blicke in die Vergangenheit von biologischer Vielfalt, die eindeutig belegt sind, weil mal jemand diese Tiere eingefangen hat und getötet hat und hat die präpariert zu unterschiedlichen Zeiträumen. Das hat mit ganz unterschiedlichen Intentionen stattgefunden. Damalige ethische Ansprüche, Vorstellung von Wissenschaftsethik, das hat sich alles geändert im Laufe der Zeit. Ne? Es gab früher wirklich so richtige, sag mal, Briefmarkensammlungen eigentlich. Also da gehörte das zum guten Haus einfach dazu, dass die jungen Männer im Haus halt sich mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigt haben. Dazu gehörte auch eine Insektensammlung oder auch ein Herbar beispielsweise, eine Pflanzensammlung. Ja. Ne, genau. Und das war einfach so, dass das einfach einem gewissen gesellschaftlichen Stand irgendwo dazugehörte. Und da sprechen wir so um die Zeit, ich würde jetzt mal sagen so 1850 in etwa. Und
wie alt ist denn euer ältestes?
Die ältesten Präparate, meinst du?
Ja.
Genau, also die ältesten sind so knapp von 1744 um den Dreh. Genau, wir haben
so einen
ziemlich alten kleinen Kasten mit einzelnen Blattkäfern drin und der ist quasi so genau irgendwo in den 1740ern angesiedelt. Also das ist so das Älteste, was wir haben diesbezüglich. Wir haben aber Rösel von Rosenhof, so heißt der. Der hat Insektenbelustigungen veröffentlicht. Wir haben Grafiken, die sind noch älter. Müsst aber nachschauen, von wann. Ich meine, das ist 1600 noch was irgendwie. Also 16. Jahrhundert ist so das, was wir so an Material haben, was am ältesten ist. Genau, Bücher haben wir auf jeden Fall auch, so die so bis in diesen Zeitraum zurückgehen. Und der Schwerpunkt ist aber, würde ich sagen, so die Jahrhundertwende zwischen, so 1860 bis 1930. Das ist so der absolute Schwerpunkt dann eigentlich.
Ja.
Und alles, was wir da drin haben, ist zum einen ein Zeitfenster, in die Vergangenheit, wie sich biologische Vielfalt gewandelt hat. Mhm. Und das aber nur in eine Richtung so gesehen, weil die Standards, mit denen damals gearbeitet wurde, die manchmal waren die ja gar nicht da, sondern die Leute haben in ihrer Freizeit das bearbeitet oder im Rahmen ihres Studiums oder irgendwas anderes. Und wir haben dann so einzelne Insekten da drin. Aber die Konstante, die auf jeden Fall da ist bei diesem Biodiversitätswandel, ist natürlich der Verlust. Das heißt, die Arten, die heute definitiv nicht mehr vorkommen. Und diese Arten darin dokumentiert zu haben, das ist besonders viel wert.
Weil wobei dir das jetzt wahrscheinlich noch nicht viel darüber aussagt, in was für Häufigkeiten die Arten früher vorhanden waren, oder?
Also genau, also das ist ganz unterschiedlich. Also da kann man nur so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, aber das ist auch ein bisschen verzerrt, weil wenn zum Beispiel von 1890 von einer seltenen Hummelart, die heute in NRW ausgestorben ist, 10 Tiere in der Sammlung stecken, heißt das nicht automatisch, dass die Art dann damals in Krefeld häufig war, sondern es gibt auch immer so ein bisschen diesen Bias, zu dem alle neigen, die naturwissenschaftlich arbeiten, dass vor allem auch Besonderheiten irgendwie festgehalten werden. Also das heißt, dass man, wenn man ein besonders seltenes Insekt gefunden hat oder so, dann sind davon häufig viel mehr Präparate dann in so einer Sammlung als von einem 7-Punkt-Marienkäfer damals zum Beispiel, der dann überall häufig war. Heute nicht mehr ganz so häufig ist überall, weil der asiatische Marienkäfer im Prinzip räumlich deutlich häufiger sein kann als so ein 7-Punkt-Marienkäfer. Also auch da ändern sich die Zeiten. Genau, und dieser Verlust, der ist vor allem dokumentiert und dann vor allem auch das erste Auftauchen von irgendwelchen Arten. Also ab welchem Zeitpunkt Arten das erste Mal nachgewiesen worden sind. Das spielt eine gewisse Rolle. Dann haben wir natürlich die genetische Vielfalt von diesen Arten da drin. Das heißt, sehr viele von den genetischen Fingerabdrücken, die heute für moderne Methoden genutzt werden, also DNA-basierte Methoden, wie zum Beispiel so Barcoding oder Metabarcoding, wo man dann das Erbgut abgleicht von den von den Mitochondrien, so ein gewisser Abschnitt, also das Kraftwerk der Zelle, wenn wir uns an den Biologieunterricht irgendwie alle zurückerinnern. die Kraftwerke der Zellen hieß es ja immer irgendwie, ist glaube ich auch nicht so ganz korrekt, ist so ganz vereinfacht irgendwie.
Ich finde das schon okay.
Genau, und die sind halt bei allen mehrzelligen Organismen vorhanden und bei den mehrzelligen Tieren liegt darin die DNA ganz anders vor als in den Kernen. In den Kernen ist sie so richtig konzentriert und man kommt da sehr schwierig dran. Aber aus den Mitochondrien lässt sich das sehr gut aufschließen und da hat es eigentlich total große Entwicklungen in den letzten 20 Jahren gegeben. Also die so bahnbrechend waren, dass man heute bei der biologischen Vielfalt eigentlich die Situation hat, dass das maßgeblich die Methoden sind, mit denen gearbeitet wird, zunehmend, weil wir auch einfach vor diesem Problem stehen, dass wir den größten Teil der biologischen Vielfalt in der Vergangenheit eben gar nicht betrachten konnten und heute zunehmend mehr betrachten können, also immer neue Sachen sich erschließen, so gesehen. Genau, und das gibt es und dann, ich halte es kurz, damit es nicht zu lang wird, irgendwie was diesen Exkurs angeht, im Prinzip, wofür diese Sammlungen gut sind. Es ist gleichzeitig noch so eine Art Archiv für Kultur- und Wissenschaftsgeschichte natürlich. Mhm. Also das heißt, man sieht, womit sich die Leute beschäftigt haben. Man sieht, wo die Arten verbreitet sind und waren. Also Fundpunkte auf Karten, damit man überhaupt weiß, welche Arten welche Insektenarten kommen beispielsweise im Land Nordrhein-Westfalen vor oder so. Da muss man sich ja klare Belege anschauen. Und das mit der wichtigste Aspekt, das ist, dass in diesen Sammlungen sehr viele Typen stecken. Und das sind sowas wie der Urmeter in Paris für den Meter ist. Also quasi eine hinterlegte Maßeinheit, die komplett beschrieben ist mit allen Merkmalen und die in einem Museum drin ist. Und deswegen heißt der Meter heute ein Meter, wenn wir irgendwie einen Meter als Maßeinheit so gesehen nutzen. Und deswegen heißen Arten auch so mit ihrem wissenschaftlichen Artnamen, wie sie heißen, weil irgendwo auf dieser Welt ein Typusexemplar mindestens hinterlegt ist. Im besten Fall dann Serien. Und das ist im Prinzip so ein sehr lebendiges wissenschaftliches Archiv. Also das heißt, wir haben auch so eine wissenschaftliche Verpflichtung, dieses Material zugänglich zu machen. Das heißt, wenn wissenschaftlich damit gearbeitet wird, müssen wir per dem, wie Wissenschaft funktioniert, irgendwie für eine Zugänglichkeit und für eine Reproduzierbarkeit sorgen, dass sich alle Leute das ansehen können und damit forschen können. Und das sind eigentlich so ganz grob diese Bedeutungen. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viele, viele weitere, also Bildungsaspekte, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Und genau, die werden sehr oft sehr stark vernachlässigt, solche Sammlungen. Das liegt so ein bisschen daran, dass die in ganz wenigen Institutionen eigentlich nur verwaltet werden und aufbewahrt werden. Und ja, viel zu wenig Bekanntheit darüber ist. Also ja, ich finde immer, normalerweise müsste man mal so Leute aus einem Kunstmuseum, aus einem naturwissenschaftlichen Museum, aus anderen Museen im Prinzip zusammenholen und alle mal erklären lassen, so, was hat das für einen Wert, damit man mal so ein Gesamtbild von so kulturellem Wert irgendwie in einer Gesellschaft bekommt. Irgendwie, weil davon ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Teil.
Ja. Ja, das ist ein spannender Einblick. Dankeschön.
Gern, gern. Genau. Hast du uns denn heute auch eine Studie mitgebracht?
Ja, und ich habe mir gedacht, wir haben gerade schon ein bisschen über meine Forschung gesprochen. Es ist jetzt, glaube ich, Folge 8, ne, die wir aufnehmen. Oder schon 9, ich weiß es gar nicht, glaube 8. Dass ich mal eine Studie vorstelle, wo der Erstautor tatsächlich meine Wenigkeit ist. Und zwar ist das eine Studie aus dem Jahr 2021, veröffentlicht in Nature Communications und wie ich finde, einfach sehr spannend, weil es auch ein bisschen einen Einblick darüber gibt, was für verschiedene Überlebensstrategien es tatsächlich auch bei Lebewesen gibt. Und zwar sind die Hauptdarsteller dieser Studie Wasserflöhe. Die hatten wir auch schon mal als Art der Woche und ich habe vorhin ein bisschen über sie schon gesprochen. Und zwar ist es ganz spannend, die hat im Bodensee stattgefunden, diese Studie. Und sie beruht so ein bisschen auf Erkenntnissen von AutorInnen von 1990, um Nelson Hairston, ein mittlerweile im Ruhestand sich befindender Professor an der Cornell University in den USA, der damals am Bodensee, ich glaube, einen Sabbatical, also so einen Art wissenschaftlichen Austausch gemacht hat. Und zwar ist der Bodensee, wie viele Seen in Deutschland, in Europa im Laufe der letzten Jahrzehnte hat er sich ziemlich stark verändert. In den 70er und 80ern haben viele Gewässer in Europa, in Deutschland, weltweit durch ansteigenden Bevölkerungswachstum, durch Einträge aus der Landwirtschaft, aus ungeklärtem Abwasser, aus der Industrie ganz extreme Nährstoffveränderungen erfahren. Also das heißt, mehr Phosphor und mehr Stickstoff sind eingebracht worden in die Gewässer. Und diese Nährstoffe sind quasi Katalysatoren für Phytoplanktonwachstum. Und was dabei ganz häufig passiert ist, wenn diese Nährstoffe ansteigen, ist, dass sich auch die Phytoplanktongemeinschaft verändert. Und da sind ganz oft Blaualgen, Cyanobakterien. Das sind nämlich keine Eukaryoten, sondern so wie wir zum Beispiel oder so wie andere Pflanzen, sondern eigentlich Bakterien. Das sind also Prokaryoten. Und man nennt sie trotzdem aber Blaualgen, weil sie einfach historisch gesehen aufgrund ihrer Eigenschaften, dass sie auch Photosynthese betreiben können, ganz normal zum Phytoplankton gezählt werden, obwohl sie eben Bakterien eigentlich sind. Genau, also diese Blaualgen.
Nur ganz kurz, genau. Also Prokaryot im Prinzip Einzeller und Eukaryoten Mehrzeller. Das wäre dann so gesehen eine einfache Übersetzung, aber es gibt auch Grenzfälle.
Es gibt auch einzellige Grünalgen zum Beispiel, okay, die aber trotzdem Eukaryoten sind.
Okay, ja. Hast du einen ganz kurzen Einblick, wie die aufgebaut sind, wenn die nur eine Zelle haben und warum sie zu den Eukaryoten gehören? Weißt du das so ganz grob?
Also einen Zellkern zum Beispiel haben Eukaryoten, unterschiedliche Zellwände. Der ganze Aufbau der Zelle ist einfach anders zwischen Bakterien und Eukaryoten. Aber okay, es stimmt schon, dass Eukaryoten in den meisten Fällen mehrzellig sind.
Okay, sehr gut. Nein, ich glaube, die Einordnung braucht mir noch ganz kurz. Zumindest ich brauche sie nochmal, damit ich die einordnen konnte.
Ja, genau. Also diese Blaualgen nehmen auf jeden Fall zu, wenn ein Gewässer, oder ganz häufig nehmen die zu, wenn eben Gewässer mehr Nährstoffe erhalten. Und diese Blaualgen, und man kennt sie teilweise vielleicht, weil dann steht im Sommer manchmal Baden verboten, Blaualgenblüte oder sowas. Und Blaualgenblüten, also es gibt auch natürlich, kann alles andere Phytoplankton auch Blüten erzeugen. Blüten bedeutet einfach nur, dass sie sich massenhaft vermehren und massenhaft vorkommen. Genau, und das passiert eben mit Blaualgen relativ häufig, wenn viele Nährstoffe im See vorhanden sind oder auch Nährstoffungleichgewichte im See vorhanden sind. was eben vor allem in den 70er und 80ern der Fall war. So, und warum sind jetzt Blaualgen eigentlich nicht so Knülle irgendwie zum drin schwimmen, sondern eben auch ein Problem für Tiere, die im See leben, weil sie zum Beispiel einige von diesen Arten Giftstoffe produzieren können. Das ist dann häufig auch der Grund, warum eben diese Badeseen geschlossen sind. Und die können wir dann eben teilweise über die Haut zum Beispiel aufnehmen. Gerade Tiere und jüngere Menschen und ältere Menschen können da eben dann auch mit einem geschwächten Immunsystem teilweise anfällig drauf reagieren. Deswegen immer eine gute Idee, wenn da drin steht, wenn auf einem See steht, Baden verboten, dann sollte man das auch sein lassen. Und genau, für andere Lebewesen wie zum Beispiel die Wasserflöhe, wir haben ja eben gerade schon ein bisschen über die Nahrungskette im Freiwasser in so einem See gesprochen, ist es natürlich unfassbar wichtig, dass sie eben Phytoplankton haben, was sie essen können, was auch eine bestimmte Nahrungsqualität hat. Und da ist immer noch so ein bisschen auch eine wissenschaftliche Debatte darum, was genau ist es eigentlich an Blaualgen, an Cyanobakterien, was ein Problem für höhere Nahrungsebenen irgendwie darstellt. Es sind nicht nur die Giftstoffe, aber wie gesagt, nicht alle produzieren diese Giftstoffe, sondern es ist eben aufgrund dessen, dass es sich um Bakterien handelt, haben die auch andere Inhaltsstoffe, also andere Fettsäuren, andere Sterole, also grundsätzlich unterschiedliche Lipide zum Beispiel, die enthalten, die eben wichtig sind für alle möglichen physiologischen Abläufe in so einem Körper, von so einem Wasserfluh, aber teilweise eben auch für uns. Also jedem wird sowas wie mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Omega-3, Omega-6 wird uns allen was sagen, weil wir da eben darauf achten, dass wir die möglichst zu uns nehmen, weil die eben gesund sind für uns. Und das ist nichts anderes für Lebewesen im See. So, das heißt, wenn es also solche Blaualgen vermehrt vorkommen, dann haben sich die Wissenschaftler damals die Frage gestellt, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Wasserflöhen? Die müssen jetzt ja mit diesen Blaualgen irgendwie klarkommen. Und es sind jetzt mehr Blaualgen im See, die werden die fressen. Aber das Interessante bei Wasserflöhen ist, dass sie unselektiv essen. Das heißt, sie erzeugen im Endeffekt so eine Art Strudel und damit wird das Phytoplankton quasi eingesogen. Sie können aber jetzt nicht sagen, dich esse ich und dich esse ich jetzt aber lieber nicht. Die müssen also alles essen, was ihnen einfach vor den Schlund quasi gespült wird. Und genau, das heißt, wenn jetzt natürlich irgendwie 20, 30, teilweise 50, 80% in so einem See von der Phytoplankton-Biomasse Blaualgen sind, dann nehmen sie das eben auch einfach höher auf oder mehr auf. Genau, dann haben sich eben die Wissenschaftler damals gefragt, was passiert eigentlich mit diesen Wasserflöhen, jetzt wo sie mit mehr Blaualgen klarkommen müssen. Können die sich anpassen? Also es geht im Endeffekt darum, wie passen sich Wasserflöhe an solche Blaualgen an? Und was total spannend ist, ist, dass man bei den Wasserflöhen auf eine total coole Überlebensstrategie zurückgreifen kann. Und zwar ist es so, dass viele Wasserfloharten unter nicht so guten Lebensbedingungen, wie sie zum Beispiel im Herbst oft der Fall sind, also die Tage werden kürzer, ist nicht mehr so viel zu fressen da, weil Phytoplankton, das sind Pflanzen, das heißt, wenn draußen alles irgendwie Blätter abfallen, ist es auch im See oft so, dass das Phytoplankton eben abnimmt, weil eben die Bedingungen zum sich reproduzieren nicht mehr gegeben sind, nicht mehr warm genug, nicht mehr genug Sonne und so weiter. Dann bilden die sogenannte Dauereier. Das kann man sich vorstellen wie so kleine, Tortellini im Endeffekt, die zwei kleine Eier umschlossen von dieser Tortellini-Hülle haben quasi und die werden ausgeschieden von dem Wasserfloh und die schwimmen dann erst auf der Seeoberfläche und sinken dann irgendwann ab auf den Boden des Sees. Und da liegen die quasi, diese Eier eingepackt in diese Tortellini-Hülle, das nennt sich Ephippium. Und diese Hülle schützt die Eier quasi dann auch vor äußeren Umwelteinflüssen. Und die liegen quasi, das sind, man nennt es auch Dauerstadien. Das sind quasi Eier, die in einem gewissen Entwicklungszustand quasi wie auf Pause gedrückt haben und sich eben nicht weiterentwickeln und dann eben auf bestimmte Umweltreize, wie zum Beispiel längere Tage, wärmere Temperaturen, das heißt, wenn das Frühjahr wieder losgeht, warten und dann entwickeln sich die Eier weiter und daraus schlüpfen dann neue Wasserflöhe im nächsten Jahr. Das heißt, die Elterntiere sind ganz oft einfach tot, die sterben über den Winter über, weil sie eben auch nichts zu fressen haben in den meisten Seen. Und haben dann eben diese Überlebensstrategie entwickelt, dass eben diese Dauereier produziert werden, die eben auf dem Boden des Sees überwintern und dann am nächsten Jahr wieder zum Tageslicht, also wieder zum Leben erweckt werden quasi. Genau, und jetzt kann man sich natürlich fragen, was denkst denn du, was in so einem See, wie der Bodensee, der hat so an der tiefsten Stelle 250 Meter, mit so einem Dauerei passiert? Kriegt das da irgendwelche Anreize zum Schlupf?
Natürlich nicht, genau. Sondern es bleibt da drin und wahrscheinlich teilweise werden wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Sedimentenschichten immer noch Dauereier vorhanden sein von Generationen davor, über Generationen davor, oder?
Genau, also es ist eben so, wenn die keine Schlupfanreize kriegen, und das passiert auf 250 Metern Tiefe absolut nicht, das sieht also das Licht zum Beispiel reicht, ja, in Seen, ja, also 20 Meter ist schon viel. Ja. 20, 30 Meter vielleicht mal, 40 in besonders klaren Seen. Der Bodensee ist mittlerweile wieder sehr klar. Aber also alles unter 100 über 100 Meter Tiefe definitiv. Da kommt kein Licht mehr an. Da ist es auch immer gleich warm. Da kriegen die quasi überhaupt nicht die Jahreszeiten mit und bekommen eben deswegen auch keine Schlupfanreize. Und dann passiert es natürlich, wie das so passiert. Neue Sedimentschichten kommen drüber und sie werden quasi Bestandteil des Bodens. Und jedes Jahr wieder passiert aber das Gleiche. Das heißt, man kann sich das vorstellen, die Sedimentschichten überlagern sich und in jedem Sediment sind eben diese Dauereier aus den vergangenen Jahrzehnten, aus den vergangenen Jahren eben. Und wenn man dann jetzt besonders spitzfindig ist und die richtigen Maschinen und Boote hat, dann kann man zu sehr tiefen Stellen des Bodensees, das geht natürlich auch an anderen Seen, fahren und solche Sedimentkerne stechen. Das heißt, das kann man sich vorstellen, wie so ein, wenn man diese Geräte kennt, mit denen man Apfelkerne, also einen Apfelstrunk entfernen kann. Man hat so einen Apfel und hat man dieses Stecheisen und dann sticht man diesen Apfel rein und hat den ganzen Stiel quasi, den ganzen Strunk direkt rausgezogen. So ähnlich funktioniert das.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich habe mir so ein Ding regelmäßig in den Finger gerammt.
Sehr gut, Thomas.
Beim Apfel.
Das Ganze ist ein bisschen größer und damit sticht man quasi in den Boden vom See und dann bleibt eben das Sediment in diesem Metallkern stecken und man holt diesen, ja, wie beim Apfelstrunk ausstechen, eben dieses Metallstück raus, dann kann man das aufmachen und dann hat man eben diesen Sedimentkern und den kann man dann datieren und dann eben sich anschauen, aus welchen Jahren kommen die verschiedenen Schlammschichten, nenne ich es jetzt einfach mal. Genau, und da kann man dann zurückreisen, also je nachdem, wie tief man natürlich in diesen Boden reinsticht. Also die ältesten Sedimentschichten, die ich gesehen habe, waren aus 1450, glaube ich. Also wirklich sehr, sehr lange vor unserer Zeit. Und macht man dann eben sich an, was man sich dann anschauen kann, ist, dass man diese Eier quasi aus dem Sediment wieder raussiebt und dann ins Labor bringt und unter guten Umweltbedingungen wieder zum Leben erweckt. Und mit ein bisschen Glück kommen dann eben, ja, Wasserflöhe wieder zurück zum Leben, die eben seit Jahrzehnten da unten auf dem Boden geschlafen haben und gewartet haben, vielleicht auf uns WissenschaftlerInnen, die dann wieder hochholen. Genau, und das haben auf jeden Fall die Kollegen 1990 zum ersten Mal am Bodensee gemacht und eben eine ganz tolle Studie damals veröffentlicht, die gezeigt hat, dass die Tiere, die zur Zeiten der dreckigeren Zeit des Bodensees, also in den 70ern und 80ern, mit vielen Blaualgen, sich daran angepasst haben. Also die konnten damit tatsächlich ganz gut klarkommen. Es ist immer noch nicht so ganz klar, was genau sie gemacht haben, wie sie das geschafft haben, sich daran anzupassen, aber sie haben auf jeden Fall waren in der Lage, damit umzugehen und daran, also das eben zu konsumieren und damit auch zu wachsen. So, und jetzt war ich 2017 habe ich meine Doktorarbeit angefangen. Das heißt, das war, ich bin 1991 geboren. Das war also für mich irgendwie lange zurück, dass diese Studie veröffentlicht worden ist. Und der See hat sich natürlich mittlerweile wieder verändert. Das heißt, er ist zurück zu seinem ursprünglichen Zustand gekommen, zu einem sehr nährstoffarmen. Das heißt, wenig Phosphor ist in dem See, wenig Blaualgen sind in dem See, bis unter 5% liegt der Anteil, glaube ich, mittlerweile wieder. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt wieder mit den Wasserflöhen passiert, wenn die sich ja angepasst haben? Weil das ist ja auch etwas, was man in unserer Zeit gar nicht so vernachlässigen darf. Ne? Wir haben viele Umwelteinflüsse auf unsere Ökosysteme und es gibt Arten, die sind in der Lage, sich anzupassen. Und wenn wir diese Einflüsse wieder rückgängig machen, ist auch immer so ein bisschen die Frage, was passiert mit den angepassten Arten, die es geschafft haben, sich anzupassen? Schaffen die das erneut, sich schon wieder anzupassen? Weil man darf auch nicht, vergessen, dass wir es wieder mit unseren Ökosystemen machen. Natürlich gibt es auch Veränderungen im Laufe, also ohne Menschen, ja. Und es gab immer Anpassungen, es gab immer Veränderungen in der Natur, in der Umwelt. Das Problem ist nur, dass zum Beispiel diese Eutrophierung, so nennt man das, wenn ein See mehr Nährstoffe erhält, nicht innerhalb von Tausenden bis Millionen von Jahren stattfindet, sondern dank uns innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Und das stellt eben, auch wenn wir das wieder rückgängig machen, etwas, also evolutionäre Prozesse, die normalerweise über Jahrtausende von Jahren ablaufen können, Anpassungen, die sich da entwickeln können, müssen jetzt teilweise, damit das Überleben von Arten gesichert ist, innerhalb von wenigen Generationen stattfinden. Und das gilt natürlich nicht nur für Wasserflöhe. Und wenn wir diese Zustände wieder umkehren, ich bin ja absolut dafür, dass wir unseren Einfluss auf die Umwelt wieder verringern, kann es aber dazu führen, dass wir Arten erneut Stress aussetzen, weil sie sich jetzt schon wieder anpassen müssen. Und zwar auf ähnliche Bedingungen, wie sie vielleicht mal angepasst waren vor wenigen Jahrzehnten. Genau, und das war eben so ein bisschen die Fragestellung dieser Veröffentlichung von mir damals und von meinen Co-Autoren. Da brauche ich jetzt nicht gendern, das sind alles Männer. Neben mir. Und es ist damals die Frage gewesen, was ist jetzt mit dieser Wasserflohpopulation entstanden oder was ist da passiert. Genau, und was dabei rausgekommen ist, wir haben das dann ähnlich gemacht wie die Kollegen 1990, eben auch einen Sedimentkern geholt und dann eben diese Experimente im Labor mit den Tieren durchgeführt. Und das ist tatsächlich so, dass die mittlerweile viel weniger mit den Blaualgen klarkommen können, als sie es noch davor konnten, also bevor der See eben im Phosphor sehr stark zugenommen hat, können sie mittlerweile deutlich weniger. Und es ist auch so, dass diese Art, mit der diese Experimente gemacht worden sind, mittlerweile im See nicht mehr vorhanden ist. Inwieweit dieser Artverlust jetzt natürlich damit zusammenhängt, dass die ständig irgendwelchen Umweltveränderungen ausgesetzt worden sind oder natürlich mittlerweile wir auch andere invasive Arten in dem See haben, also Arten, die da eigentlich nicht reingehören. Das ist natürlich so ein bisschen immer noch unklar und offen. Also das hat auch viele neue Fragen wieder aufgedeckt. Aber was an der ganzen Studie eigentlich interessant ist, ist eben, dass sie zeigt, wie schnell so eine Art eben sich anpassen muss auf eine Umweltveränderung und dann erneut anpassen muss, also diese Anpassung wieder verlieren muss, um in der Lage zu sein, mit den Gegebenheiten, die in so einem See sich befinden, klarzukommen. Genau.
Ja, enorm spannend auf jeden Fall. Also vor allem, dass das Ganze ja mehrfach in unterschiedliche Richtungen stattfinden muss, diese Anpassung. Also das finde ich schon...
Wir haben es damals umgekehrte Evolution genannt.
Ja. Ja, ist so ein guter Begriff dafür. Ja, wie krass diese Auswirkung war. Du hast jetzt schon gesagt, da ist schon eine Art verschwunden, aber im Bodensee, diese Verschmutzungen waren damals ja, beziehungsweise die Nährstoffeinträge, die waren ja damals so hoch, dass so viele Arten im Prinzip aus dem See verschwunden sind, die ursprünglich dort vorkamen, dass es sogar eine global ausgestorbene Fischart gibt irgendwie, die mal davor kam, den Bodenseekilch. Da gibt's auch einen eigenen Wikipedia-Artikel zu, wenn mal jemand noch ein bisschen detaillierter nachlesen möchte, der genau in den 1970er Jahren ausgestorben ist quasi. Ne? Also wir haben wirklich Wirbeltiere, die sind in Deutschland, in Mitteleuropa einfach ausgestorben durch menschliche Aktivitäten. Und ich finde das so verrückt, ne? Das ist zum Beispiel auch niemandem bekannt. Und diese umgekehrte Evolution fand ich jetzt auch sehr spannend, weil ich habe da auch noch nichts von mitbekommen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen mal reingelesen hatte bei dir, was du an Veröffentlichungen hattest. Genau, da hatte ich ein paar Sachen schon mal gesehen. Aber ich finde das enorm spannend, weil das betrifft, glaube ich, künftig sehr viele unterschiedliche Bereiche. Also wenn man das nochmal irgendwie schafft, eben solche Dinge wie Emissionen zu mindern in einzelne Bereiche, auch mit Nährstoffeinträgen oder sonst was, dass die Arten damit auch nochmal alle in Stress bekommen. Genau. Das ist das, was man, glaube ich, nicht auf dem Schirm hat.
Ja. Und das ist halt grundsätzlich etwas, was ich finde, was wir auch in der Praxis zu wenig auf dem Schirm haben, ist, wenn wir zum Beispiel Renaturierungen durchführen oder andere Maßnahmen ergreifen, um unsere Einflüsse eben wieder rückgängig zu machen, ist, dass wir damit so positiv das alles zu bewerten ist. Und da soll man mich jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin da ein großer Unterstützer, ein großer Freund von. Aber man darf auch nicht vergessen, dass das erneuten Stress bedeutet für die Arten, die sich eben an diesen veränderten Zustand angepasst haben. Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt eine Lösung, was man vielleicht anders machen sollte, aber ich glaube, dass da mehr noch tatsächlich auch geforscht werden müsste, um zu schauen, was hat das eigentlich für langfristige Konsequenzen für diese Arten, die da jetzt leben. Ja, und es ist spannend. Ja zumindest bei der Biologie oft nicht so. Also das ist ja, beim Bodensee ist einfach, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, weil er einfach auch so super dokumentiert ist, dass man eben, man weiß relativ genau, was für Arten kamen vor, bevor der See eben eutroph, also sehr nährstoffreich geworden ist. Was für Arten haben wir jetzt? Und dieser Rückgang des Nährstoffes war natürlich die Vorstellung, okay, wenn wir jetzt die Chemie quasi da zurückführen in den Zustand vor 1960, also in den 30er Jahren, dann sollte die Biologie doch nachziehen, oder? Dann sollten wir doch die Arten vielleicht wiederbekommen, die wir damals hatten. Pustekuchen, ja. Also es ist in ganz vielen Fällen eben einfach so, dass ja, die Nährstoffbelastung ist zurück und diese ganzen Parameter kann man viel, viel leichter kontrollieren als die Biologie. Wenn man sich anschaut, was für Arten leben da jetzt, es gibt viele verschiedene neue Arten, die jetzt da sind, die in den letzten 10, 15, 20 Jahren eben jetzt dazugekommen sind, also so in unserem Lebenszeitraum quasi, seitdem der See jetzt eben wieder in einem guten Zustand ist, in einem guten ökologischen Zustand, mit denen man nicht gerechnet hat. Also da ist man dann, finde ich, immer noch teilweise relativ naiv und denkt sich, okay, wenn wir jetzt quasi den Lebensraum renaturieren oder zurück dazu entwickeln, wie er mal irgendwie war. Und ich glaube, Ähnliches sieht man auch in Naturschutzgebieten oder renaturierten terrestrischen Gebieten, dass die Biodiversität teilweise eben einfach nicht wieder hochgeht und die Artenvielfalt eben nicht wieder ansteigt oder eben es Arten einfach dauerhaft verloren sind und neue Arten da hinzukommen. Und ja, ich glaube, als Nachricht oder also das, was man sich vielleicht einfach so ein bisschen, wo man sich mal Gedanken machen sollte, ist eben, dass die Biologie nicht unbedingt mitmacht bei diesem Spiel. Wir renaturieren und wir machen unsere Einflüsse rückgängig. Funktioniert nur bedingt.
Ist ja auch exakt die Lehre, die im Prinzip jetzt so gezogen wurde aus den Renaturierungen von Fließgewässersystemen, wo ja das genau das Gleiche war. Ne? Am Anfang hat man ganz naiv sogar erstmal gesagt, so, wir brauchen wieder meandrierende Tieflandbäche. Und dann ist man hingegangen und hat meanderförmig quasi den Boden ausgehoben.
Und also Meander, muss man vielleicht nochmal kurz erklären, sind quasi so Bogen, die so ein Fluss natürlicherweise hat, je nachdem, was für ein Untergrund da ist. Also wie so schlangenförmig kann man sich das vorstellen.
Genau. Und das stellt man sich so als Ziel vor, beziehungsweise stellte sich das als Ziel vor. Und die ersten Renaturierungsansätze, die Studien, die ich mir angeguckt hatte und auch diese Fallbeispiele, wo das Ganze durchgeführt worden sind, da war das so, dass die das gebaggert haben. Und im Wasser war das vollkommen egal, wie die das gebaggert haben. Also das Wasser hat sich den eigenen Weg gesucht. Ja. Und die Schlaufen waren relativ schnell hinüber und das Wasser hat sich im Prinzip selbst den Weg gebahnt. Und diese schöne Meanderform war nicht da, bis man dann gesehen hat, okay, das funktioniert nicht, sondern die Meanderstruktur entsteht durch die Hydraulik des Gewässers, die eben einfach maßgeblich beeinflusst ist durch die Strukturen in dem Gewässer und nicht die Strukturen, die wir dem Gewässer aufzwängen. Ne? Das funktioniert nicht. Und dann hat sich das geändert und die biologische Qualitätskomponente spielt heute eigentlich mit die wichtigste Rolle bei den bei diesen Bewertungen von Fließgewässern. Und dann renaturiert man, möchte die wieder einen guten ökologischen Zustand bekommen und die ganzen Arten kommen einfach nicht zurück. Ne? So, das heißt, man hat genau dieses Problem, dass man versucht, das Ganze in eine gute Situation zu bekommen und das, was man sich erhofft hat, was vielleicht innerhalb von wenigen Jahren stattfindet, findet entweder über einen sehr großen Zeitraum statt oder findet vielleicht auch gar nicht mehr so statt, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und das ist echt der Kenntnisstand, wo wir jetzt gerade erst stehen. In terrestrischen Systemen scheint das Ganze teilweise ein bisschen besser zu gehen, was so Pionierbesiedlung angeht. Das heißt, man sieht schon, sobald man das Gewässer verlässt an den Ufern, im nächsten Jahr können schon passende Laufkäfer da sein, wenn plötzlich wieder Sandboden da ist. Aber wie mittelfristig und langfristig dann diese Strukturen aussehen, wenn einfach eine natürliche Sukzession wieder da ist und nicht regelmäßige Hochwasser dieser Auenbereiche eigentlich so prägen wie man in der Vergangenheit, das weiß man eben auch noch nicht. Und ich denke, auch da wird sich nicht das Bild einstellen, was man sich eigentlich wünscht, ne? Dass wir da manchmal ein bisschen zu naiv sind und auch, glaube ich, vor allem sehr stark missachten, diese Anpassungen haben im Rahmen von vielen tausend Jahren genetisch stattgefunden. Das ist ja der Grund, weshalb wieder Ansiedlungsprojekte bei so vielen Arten gar nicht funktionieren, weil die überhaupt gar keine lokalen Anpassungen haben. Ne? So, und ja, das finde ich immer auch sehr schade, dass irgendwie man, glaube ich, noch nicht so verstanden hat und manchmal vielleicht denkt so, ja, ist nicht so schlimm, dann kann man wieder alles irgendwie rückgängig machen, dann ist wieder alles gut. Das ist eben nicht so leicht.
Nee, das ist nicht so leicht.
Ich finde vor allem sehr spannend, und normalerweise müsste man wirklich sich bei so ein paar Dingen das mal anschauen, ob nicht die gegebene Situation tatsächlich das Bestmöglichste sein könnte in einzelnen Ökosystemen, was gerade irgendwie möglich ist. Und halt die Systeme beherbergt, die sich jetzt nur mal eingependelt haben. Ne? Und wirklich ja, jeder spannende, Einfluss, wo man versucht, das wieder zu beeinflussen, das trifft es ja so gesehen. Also sehr spannend auf jeden Fall. Hast du diese Sedimentforschung, hast du gehört, ob es da nach dir auch noch so was zu gab? Weil das ist ja eigentlich super spannend. Ich weiß nicht, wie viel man in so Sediment entdecken könnte, aber das ist ja wahrscheinlich bodenlos. Ne?
Ja, da kann man total viel mehr machen. Also es ist, gab damals so eine andere Doktorandin, die hat da zum Beispiel auch Umwelt-DNA-Proben rausgenommen und sich eben angeschaut, wie haben sich grundsätzlich die Lebensgemeinschaften verändert in den letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Ich weiß nicht, inwieweit da jetzt aktuell gerade noch dran geforscht wird, zumindest am Bodensee. Aber es ist schon auch was, weil ich ja immer gesagt, ich schreibe Drittmittelanträge, woran ich auch gerne weiter forschen möchte. Nicht zwingend am Bodensee, sondern einfach grundsätzlich diese Methode, mit Sedimentkernen zu arbeiten, so unfassbar cool finde. Also es hat mich damals total fasziniert, diesen Sedimentkern aufzumachen und da irgendwie zu wissen, okay, dieses Sediment ist gerade älter als ich, älter als meine Mutter, älter als... Nein, hat den Ersten Weltkrieg irgendwie erlebt, dieses Sediment. Und da sind ja nicht nur Eier von Wasserflöhen drin, sondern es gibt eben auch unterschiedliche andere Wasserlebewesen, die solche Dauerstadien formen. Also es ist keine Überlebensstrategie, die einzigartig für Wasserflöhe ist, sondern es gibt auch von vielen verschiedenen Phytoplanktonarten die Möglichkeit, dass sie sowas machen, solche Dauerstadien formen. Und das gibt es übrigens auch im Marinen, also Phytoplanktonarten im Ozean machen solche Dauerstadien. Und da ist so diese Sedimentforschung, man nennt das, ist ein Teilgebiet oder ein Teil, eine Methode der Paläolinologie. Und genau, eben sich quasi ähnlich wie eure Sammlung Methoden zunutze machen, die eben ein Zeitzeugen der Vergangenheit waren. Ja. Und ich bin da ganz, ganz großer Fan von und hoffe, das auch in Zukunft ein bisschen weitermachen zu können.
Ich frage mich da irgendwie im Marienkontext bei dieser dichten Fischerei, ob wir nicht uns schon diese Blicke in die Vergangenheit oberflächlich schon versaut haben mit Schleppnetzen und sowas, ne? Dass man irgendwie
viel
Bodengrundzerstörung hat, dass man die Sedimente, jüngere Sedimente wahrscheinlich schon verliert irgendwie, um sowas überhaupt anzusehen.
Ja. Also ich habe zumindest letztens eine Studie, da darf ich jetzt nicht allzu viel drüber reden, weil die ist noch nicht veröffentlicht, aber die habe ich gereviewt, also ich bin angefragt worden, die eben zu begutachten. Und das ist eine Studie gewesen, die sich das in der Ostsee tatsächlich angeguckt haben, die da Sedimentkerne genommen haben und Phytoplankton wieder zum Leben erweckt haben. Und also es hat auf jeden Fall... Offensichtlich haben sie Stellen gefunden, wo zumindest die tieferen Schichten immer noch nicht zu sehr beeinträchtigt worden sind. Und also sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass die bald veröffentlicht sein wird. Und dann stelle ich sie hier vielleicht mal vor, weil also ich war ein großer Fan von dem Ganzen, als ich es gelesen habe.
Ja, bei Sedimenten muss ich sofort einen kleinen persönlichen Bericht noch reinbringen in einem anderen Kontext. Ich habe ja gesagt, ich war an der niederländischen Küste, eigentlich um auch ein bisschen produktiv zu sein in einem Airbnb. Und bin dann aber natürlich auch, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich gerne Fossilien sammle am Strand irgendwie. Das ist für mich enorm meditativ und irgendwie ist so der Blick in die Vergangenheit da ganz spannend und das ist so ein komplett anderer Bereich als die Insekten. Das macht irgendwie viel Freude. Und vor allem zwingt mich das so ein bisschen dazu, mich so mit unterschiedlichen Erdzeitaltern auseinanderzusetzen. Was irgendwie bei so dem Gesamtverständnis von biologischer Vielfalt und auch wie schnell Aussterbeprozesse gerade stattfinden, irgendwie sehr hilfreich ist für mich persönlich. Und da habe ich eben auch das Glück, dass Sedimente da eine sehr große Rolle spielen. Und zwar gibt es Sedimente im Prinzip zurück erdgeschichtlich bis mehrere Millionen Jahre. Ja. Und das Spannende an der Nordsee in dem Bereich unten in den Niederlanden, wo ich dann war, ist, dass man problemlos bis zu 45, 60 Millionen Jahre und sowas einzelne Sachen aus diesen Sedimenten ausgespült dann am Strand finden kann. Und toll. Das ist so total verrückt, weil man da langläuft und dann liegt da irgendwie eine Muschel, wo man sieht, so die hat irgendwie in den letzten Tagen irgendeinen Vogel geöffnet. Daneben liegt eine Muschel, die ist 2 bis 4 Millionen Jahre alt und man weiß es nur, wenn man irgendwie diese Art kennt und kennt die Literatur dazu. Und daneben liegt ein Haifischzahn irgendwie, der fossil ist, der einfach 40 Millionen Jahre alt ist. Ja, und das liegt alles am Strand, wo man irgendwie langspazieren geht. Und das macht mir irgendwie total viel Freude und ich finde das irgendwie auch so spannend. Und das Traurige ist, dass es in dem Bereich genau ist, irgendwie so, wo besonders viel Industrie ist, durch diesen Hafen von Antwerpen. Und da natürlich der Meeresgrund enorm stark aufgewirbelt wird von enorm vielen Schiffen. Also das ist, glaube ich, mit einer der am stärksten befahrensten Bereiche, die es irgendwo gibt da in der Ecke. Und wenn man sich das anschaut, was da für Containerschiffe zwischen Asien und Europa im Prinzip pendeln, die dann nach Antwerpen reinfahren, das ist wirklich vollkommen irre. Ne? Also das ist eine unglaubliche Belastung. Aber dadurch, nur durch diese Tätigkeit, gibt es eben diese spannende Situation, dass es da 2 Strände gibt, wo ich irgendwie da zwischendurch sammle. Und mich würde das auch total faszinieren, glaube ich, viel mehr Sedimente anzusehen, weil das so, ja, da ist irgendwie wirklich, egal ob das irgendwie so jüngere biotische Sachen sind, wie jetzt in der Forschung, oder dann halt wirklich schon, ja, irgendwelche Fossilierungsprozesse oder so. Das Spannende da ist, alles, was in den Sedimenten eingebettet ist, ist nicht versteinert. Also das heißt, die Sachen sehen so aus, als ob die gestern gestorben sind oder so. Ne? Das ist irgendwie total irre. Ja.
Ja, ich finde, das macht einen sehr ehrfürchtig. Ne? Also es war zumindest bei mir so dieses Gefühl, als ich das allererste Mal irgendwie auch so gesehen habe, irgendwie, ja, also ich habe dann ja mich sehr klein gefühlt und sehr, es bringt einem so ein bisschen wieder zurück in Perspektive irgendwie.
Ja, das auf jeden Fall. Das denke ich, ich versuche mir immer solche Gedanken zu machen, wenn man sich gerade irgendwie so gefühlt so stark durch Ungerechtigkeiten wieder so in die Ecke gedrängt fühlt, dass man denkt, das kann nicht sein. Dann denke ich immer so, Thomas, so in 20, 30 Jahren interessiert das niemanden mehr irgendwie so. Ist alles gut, so die Leute haben neue Probleme, neuen Struggle irgendwie. Die nächste Generation hat die Probleme ihrer Generation und so weiter. Wir übergeben da viel, aber das ist irgendwie auch das, was ich mir da regelmäßig denke, dass das irgendwie, ja, natürlich immer nur ein sehr kurzes Zeitfenster ist, was wir irgendwie, ja, wahrnehmen und vor allem, indem wir dann vielleicht jetzt noch forschen. So, also das heißt irgendwie Wissen generieren und das ist einfach sehr begrenzt.
Ja, absolut.
Ja. Hast du schon in deinem Fachbereich eigentlich so Leute kennengelernt, wo du siehst, dass die, weil ich habe das auch schon mitbekommen bei mir, wo du siehst, die sich einfach jetzt sehr bewusst sind, sie haben nicht mehr so lange zu leben, vielleicht noch 20 Jahre oder so, und die dann schon überlegen, wozu sie jetzt noch genau forschen, weil so der Bereich einfach limitiert ist, so eine Sache, die ich mir noch gar nicht vorstellen kann, aber die ich irgendwie...
Ja,
so sehr also finde.
Ich habe ja schon mal über, ich nenne sie immer meine Mentorin aus Kanada gesprochen, glaube ich, kurz, Shelly.
Ja.
Und Shelly hat noch ein paar Jahre bis zur Rente und ich habe sie letztes Jahr gesehen, persönlich, und da haben wir auch darüber gesprochen. Und also ich glaube, für sie, also sie hat sich da schon kurz Gedanken drüber gemacht, aber für sie ist einfach auch ganz klar, und ich glaube, das geht den meisten WissenschaftlerInnen so, dass es immer so ein Kerngebiet gibt, wofür man richtig, richtig brennt. Ja. Und bei Shelly ist es die Verschmutzung unserer Gewässer mit Salz, also mit Straßensalz zum Beispiel, was wir eben aufbringen, um Straßen eisfrei zu halten im Winter. Und also nicht die einzige Ressource, wo eben Salz eingebracht wird aus unserer Umwelt oder in unsere Umwelt. Und da merkt man richtig, da hat sie so ein unfassbares Feuer und so eine unfassbare Leidenschaft für. Und da wird jetzt die letzten Jahre wirklich alles drauf gesetzt, um da nochmal irgendwie wirklich voranzukommen. Und ich glaube, dass es bei den meisten WissenschaftlerInnen so ist, dass es sich vielleicht wieder so zurück auf die richtigen leidenschaftlichen Kernthemen bewegt. Ja. Also natürlich macht man grundsätzlich, glaube ich, Forschung, an die man irgendwie glaubt und an denen man auch ein gewisses Interesse irgendwie hat. Und das ist ja oft einfach auch man brennt dann da auch einfach persönlich irgendwie für. Ne? Also als Wissenschaftler finde ich, ist es ja ganz oft so, dass man so beruflich und privat vielleicht auch nicht immer so hundertprozentig trennen kann. Es ist bei mir zumindest auch oft so, dass ich, auch wenn ich aktiv nicht mehr am Arbeiten bin, mir manchmal einfach irgendwelche Gedanken abends noch kommen und ich mir dann irgendwie doch nochmal was aufschreiben muss oder so. Und das ist, es ist einfach ein Stück weit Leidenschaft, die dann eben auch einfach mit rüberschwappt in alle anderen Bereiche des eigenen Lebens. Und ja, ich glaube, dass man sich dann da so zum Schluss, kann ich mir zumindest bei mir auch vorstellen, sich so sehr auf die Kernthemen wieder fokussieren wird und vielleicht auf das, womit man mal angefangen hat. Das habe ich zumindest auch bei einigen Kolleginnen schon gesehen, ja. Aber grundsätzlich finde ich es ganz spannend, zumindest bei WissenschaftlerInnen, es gibt irgendwie nur so diese zwei verschiedenen Typen, die, die in Rente gehen und nicht mehr auffindbar sind. Also wirklich auch durch Google suchen nicht mehr, du findest keine E-Mail-Adressen mehr, du findest keine institutionellen, du findest diese Menschen nicht mehr. Sie sind wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Und dann gibt es das andere. Und da ist zum Beispiel auch der Kollege, von dem ich eben gesprochen habe, der ist mittlerweile, lebt er auf Hawaii. Und der Professor, der früher an der Cornell-Universität gelehrt hat und geforscht hat und macht auch jetzt in seiner Freizeit weiterhin Forschung an irgendwelchen Vulkanseen auf Hawaii. Und natürlich muss man auch sagen, eigentlich total super, weil es gibt tatsächlich nicht viel Binnengewässerforschung, die aus Hawaii irgendwie kommt, weil natürlich ist es eher was, wo man jetzt nicht so an Seen und Flüsse irgendwie denkt.
Ja.
Vermutlich eher an Ozeanforschung. Genau, also es gibt echt so diese zwei Typen. Entweder nie wieder gesehen, nie wieder was von gehört oder immer noch aktiv, immer noch auf Konferenzen gesehen, immer noch in irgendwelchen Gutachterforen und also wirklich so, als wenn sie nie in Rente gegangen wären. Und ja, gucken wir mal, wie wir beide mal so enden.
Ich weiß es bei mir tatsächlich auch nicht. Also,
ich habe eine Vermutung für mich, aber ja, wir werden sehen.
Was ist deine Vermutung?
Ich glaube, auch wenn ich mit Herz und Seele wirklich Wissenschaftlerin bin und total dafür brenne, was ich da lehre, unterrichte und forsche, es gibt viele, viele andere Dinge in meinem Leben, für die ich auch ein großes Interesse habe. Und ich glaube, ich werde zur Kategorie, du wirst mich nicht mehr, brauchst mir keine E-Mail mehr schreiben. Wenn ich in Rente bin, dann soll auch die nächste Generation weitermachen, weil ich finde da tatsächlich manchmal auch, habe ich das so das Gefühl, es hat auch biologisch und alles, es hat auch einen Sinn, dass auch mal neue WissenschaftlerInnen Platz bekommen, jüngere Gedanken, frischer Wind, frisches Blut, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte, reinkommt. Und ich persönlich jetzt gerade als noch relativ junge Wissenschaftlerin bin manchmal auch ein bisschen genervt. Also natürlich kann man von alten Wissenschaftlern oder erfahreneren Wissenschaftlern auch total viel lernen, aber in dem Moment, wo sie einfach auch an Ressourcen festhalten, die dann teilweise aber gar nicht mehr richtig genutzt werden, weil es einfach um ein krampfhaftes Festhalten an gewissen Dingen geht, nimmt man auch einfach dem Nachwuchs so ein bisschen die Chance. Und das sagt Shelley irgendwie auch, ist ihre Zeit ist dann, also sie wird die Kategorie sein, sie hat auch viele andere Dinge in ihrem Leben, die sie erfüllen werden. Und sie sagt auch, nein, es ist auch an der Zeit, dass die neue Generation übernimmt. Und sie sieht ja auch, sie hat ein wirklich ganz, ganz tolles Netzwerk an vielen, vielen tollen, wunderbaren WissenschaftlerInnen, die mit ihr gearbeitet haben, die mittlerweile selber Professoren irgendwo sind. Und ihre Forschung wird auch weiterleben. Und das ist ja auch das, was man durch die Ausbildung von gerade Doktorandinnen irgendwie auch erreicht, ne? dass die eigene Forschung ja irgendwie auch weitergehen wird. Und wenn Shelley in Rente geht, wird es ein riesen Netzwerk von Menschen geben, die irgendwie auch auf ihren Forschungsergebnissen aufbauen und das weitertragen werden. Vielleicht anders, als sie es getan hat, aber ihre Leidenschaft ist auf jeden Fall weitergegeben worden. Und ich bin eine dieser Personen, die da irgendwie auch mit der Leidenschaft infiziert worden ist, für Salz zumindest. Und ich glaube, das ist auch einfach richtig, dass man manchmal auch einfach dann einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, und jetzt ist die nächste Generation dran und dann nicht krankhaft an irgendwelchen Ressourcen festhält und dann eben auch so ein bisschen Möglichkeiten nimmt.
Ja, ist spannend, weil also ich hätte vor ein paar Jahren bei mir auf jeden Fall, ich bin ja jetzt nicht so in diesem akademischen Konstrukt drin, hätte ich aber trotzdem gedacht, dass ich so diese Projekte wirklich ewig machen würde und bin mittlerweile aber wahrscheinlich auch an dem Punkt, dass ich sagen würde, dass ich, glaube ich, doch nur Sachen machen würde, die mich mit Freude erfüllen. So. Mhm. weil sehr viele Sachen schon sehr frustrierend sind gerade. Mhm. Und ich auch weiß, dass die nächsten Jahrzehnte für mich sehr frustrierend werden. Mhm. Mit so ein paar Aspekten halt. Ne? Also das heißt, wenn man versucht, insbesondere auch Biodiversitätsverluste vernünftig in Messdaten zu dokumentieren, weil es kaum jemand macht, ist das irgendwie natürlich auch eine Sache, die irgendwo auch belastet. Also um ein Beispiel zu nennen, wir haben 2012 eine Altbaumkartierung durchgeführt hier am Niederrhein und historische Altbäume auf Grünland kartiert. Von diesen uralten Bäumen, die teilweise 250, 300 Jahre problemlos alt sind, ist ein Drittel bis die Hälfte gefällt worden. Mhm. Innerhalb von knapp 10 Jahren so, ne? Also ein bisschen über 10 Jahre. Und das sind halt alles so super frustrierende Aspekte, weil man permanente Verschlechterungssituationen ja um sich herum sieht und weiß, dass man, im Prinzip ist es so ein bisschen der Kampf David gegen Goliath, dass man vielleicht versucht, sich positiv einzubringen, aber die Auswirkungen natürlich völlig gering bleibt irgendwie von allem. Also auch die ganzen Ziele, die gesetzt werden, egal ob das irgendwie im Klimabereich ist oder der Biodiversitätsbereich noch katastrophaler irgendwie. Und trotzdem finde ich es ja total wichtig, dass man sich da irgendwie einbringt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie mal so irgendwo hinzudenken, wo ich einfach denke, ich lasse das mal hinter mir, das könnte ich mir auch sehr beruhigend vorstellen. Also zumindest so, dass man vielleicht auch ein bisschen gelassener mit der jetzigen Situation umgehen kann, weil man vielleicht so eine Art Exit-Strategie dann sieht und sieht einfach so, das ist der Zeitpunkt, da machst du vielleicht wirklich nur noch die Sachen, wo du Freude dran hast. Und mal schauen, ob das klappt und mal schauen, wie ich darüber nachdenke in 10 Jahren. Also ich weiß auf jeden Fall, meine Meinungen diesbezüglich irgendwie ändern sich sowieso alle paar Jahre. Und das ist schon irgendwie ein starker Wandel irgendwie manchmal.
Ja. So, wir haben noch ein Tier der Woche mitgebracht, oder?
Genau.
Das ist hier diesmal eher eine Co-Produktion. Ich habe es mir gewünscht.
So sieht's aus.
Weil ich neben Wasserflöhen ein riesengroßer Igel-Fan bin. Und vorgestern Nacht noch einen Igel nur geschrien habe im Auto, Brems, weil ein Igel über die Straße lief. Und Dann haben wir angehalten und ich habe den Igel dann mit der Jacke eingepackt und über die Straße getragen und letztes Jahr auch mehrfach Igel zur Nothilfe tatsächlich gefahren und ich glaube, wir reden jetzt ein bisschen über den Igel und was man vielleicht auch aktiv tun kann.
Das auf jeden Fall und zwar die Art der Woche ist dieses Mal dann quasi der Igel oder auch etwas spezifischer der Braunbrustigel, Erinaceus europaeus. Und ich finde die seit jeher sehr spannend. Also es ist ein Säugetier, was im Prinzip ein spezifischer Insektenfresser ist. So heißt auch die Ordnung. Eulipotyphla, da gehört im Prinzip noch, also Verwandte vom Igel sind der Maulwurf, den man noch ganz gut kennt.
Echt?
Und Spitzmäuse. Genau, Spitzmäuse auch.
Das wusste ich nicht.
Die nächsten Verwandten so gesehen. Und all die haben im Prinzip dieses Merkmal, dass die dieses kleine, schöne Raubtiergebiss haben und vor allem wirklich intensiv jagen und vor allem sind es Insekten. Beim Igel ist es so, der hat eine absolute Vorliebe für Laufkäfer. Das ist eigentlich die beste und natürlichste Nahrung so gesehen von Igeln. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu einem Problem. Also ich glaube, so ein Bild von Igeln haben alle so ein bisschen und ich glaube, insbesondere in den letzten Jahren hat man irgendwie mitbekommen, dass es denen zunehmend nicht mehr so gut geht. Also eine deutliche Verschlechterung, die sich bei denen zeigt. Und das hängt mit super vielen Sachen zusammen. Aber ich finde die erstmal enorm spannend und habe auch die größte Angst, die ich nachts mal im Wald hatte, durch ein Geräusch, was ich gehört habe, von einem Igel gehabt.
Echt?
Der hat nämlich sehr laut geschmatzt und geschnauft irgendwie.
Oh, aber das ist doch so süß.
Ich bin da alleine unterwegs gewesen, habe das irgendwie so röcheln gehört. Und
was hast du denn gedacht? Wir haben keine großen Wildtiere, Thomas.
Nein, die großen Wildtiere sind irgendwie nicht das Problem. Also ich muss sagen, ich bin relativ viel seit meiner Jugend eigentlich nachts unterwegs, was so in Wälder oder was Wälder betrifft und sowas. Super viele Insekten sind halt nachtaktiv. Totholzkäfer laufen dann nachts auf den Bäumen umher und so. Und ich habe mich schon total erschrocken vor Fuchsweibchen, die geschrien haben. Mhm. Das habe ich schon gehabt. Dann vor bellenden Rehen oder Rehböcken.
Mhm. Das ist echt laut, wenn man das noch nicht gehört hat. Ja. Da denkt man echt, was ist das denn? Ja.
Aber am meisten erschrocken habe ich mich vor dem Igel.
Das war wirklich, dabei ist das Geschmatze von Igeln wirklich, es ist so herzallerliebst. Also ich möchte da auf jeden Fall als Empfehlung auch, wir packen die in die Shownotes, zwei Seiten vom Netzwerk Igelfreunde und dann noch die Igelhilfe in Rothenburg. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, den folge ich auf Instagram und die haben regelmäßig, die pflegen auch verletzte Igel, ja. Fotos und Videos. Es gab da letztens einen, der ist mittlerweile leider gestorben, aber ein Opi, da gab es dann immer Videos, wie er Rührei geschmatzt hat. Oh mein Gott, es ist so süß. Es gibt wirklich kaum etwas Niedlicheres, als einen schmatzenden Igel irgendwie zusehen zu können. Man merkt es vielleicht, komplett hin und weg. Mit schmatzenden Igelgeräuschen kriegt man mich.
Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ja. Ich finde auch die Jungtiere von Igeln total putzig, muss ich sagen, da wo die Stacheln noch nicht hart sind und die irgendwie noch komplett hell gefärbt sind und so, aber irgendwie finde ich das ganz niedlich, genau. Ja, ich hatte ja schon angedeutet, dass es denen nicht so gut geht. Und so zwei, drei Aspekte möchte ich mal ein bisschen beleuchten. Hier in Krefeld gibt es die Casa dei Riccio, das Haus der Igel e.V., im Prinzip ein Verein mit einer Pflegestelle so gesehen für verletzte, kranke oder geschwächte Igel. Und das hatte ich mir im letzten Jahr mal angesehen und bin an einem Tag da gewesen. Und das ist wirklich enorm wieder. Ne? Man hat wieder dieses ganze Leid so gesehen an einer Stelle zusammengetragen. Ja. Und Leute, die da wirklich ihre komplette Freizeit opfern, um im Prinzip so möglichst gut irgendwie möglichst vielen Tieren noch ein angenehmes Leben bereiten zu können irgendwie und ein lebenswertes. Und vor allem dieses Leid zu vermindern. Und das ist wirklich enorm, was sie da irgendwie abbekommen. Also das sind mittlerweile hunderte von Igeln im Jahr, die dann quasi nur auf diesem Stadtgebiet hier in Krefeld im Prinzip da zusammenkommen und gepflegt werden.
Und das ist, glaube ich, bundesweit so, ne? Wenn man sich auch mit anderen Igelnetzwerken irgendwie sich das irgendwie anguckt, da im Austausch ist. Also sie sind, glaube ich, alle wirklich an ihrer Kapazitätsgrenze.
Ja, Belastungsgrenze. Absolut. Und das Problem, was ich grundsätzlich sehe, ist eigentlich, wir haben so viel, also ist jetzt egal, ob wir uns jetzt mal Haustiere ansehen oder ob wir uns im Prinzip im Siedlungsraum die Tiere ansehen. Nach wie vor ist es ja so, obwohl alle Menschen dort leben, obwohl diese Menschen für diese Situation sorgen, sind einfach Dinge, egal ob es Tierheime sind oder irgendwas anderes, nicht staatlich großartig gestützt. So. Und das braucht eigentlich eine Struktur, die natürlich einfach auch Zugriff hat auf Gelder. Weil wir da alle für verantwortlich sind. Also, und das heißt, das ist ein Bereich, der halt genauso wie die anderen Bereiche nur von Spenden leben kann und wirklich auf Spenden angewiesen ist. Und da geht es dann wirklich um Spenden für eben diese einen Kosten vom Tierarzt oder sonst wie, dass man irgendwo zu einer zu einer Stelle kann und die Tiere behandelt werden können. Oder dort, wo es auch nicht mehr geht, Tiere eben auch eingeschläfert werden können. Das ist auch noch eine Situation, weil das wiederum ja auch nur Leute tun dürfen, die eben diese Zulassung haben.
Klar.
Und ansonsten darf das Ganze nicht getan werden. Also, und das ist auch insgesamt eine Situation, die schon an die Nieren geht, wenn man das sieht. Und ich möchte da zwei Probleme mal so ein bisschen ansprechen.
Ja.
Und zwar, also das größte Problem momentan mit, weil das noch so ein ganz künstliches Problem ist, was so 100% vermeidbar ist, das haben die meisten wahrscheinlich schon irgendwie mitbekommen, sind natürlich mehr Roboter. Also das heißt, so wirklich 100% vermeidbar. Es ist irgendwie so, dass sehr viele Menschen auf die Ersparnis der Zeit setzen oder auf die Bequemlichkeit und eben jetzt mehr Roboter rumfahren haben, eben die den Rasen mähen. Und diese Mähroboter, die machen eigentlich keinen Halt vor Igeln und die Igel kriegen da sehr üble Schnittverletzungen.
Ja, ist ganz, ganz schrecklich, wenn man da mal Fotos oder Videos gesehen hat.
Oh. Genau. Also das ist, dann sieht man eigentlich diesen kleinen Igel und eine mehrere Zentimeter tiefe, klaffende Wunde in diesem Igel. Ja. Und das ist natürlich wirklich unschön, weil es einfach vermeidbar ist und das schon mit relativ kleinen, kleinen Dingen. Ne? Also das heißt, entweder ist man einfach dabei draußen, während der Rasen gemäht wird irgendwie und vor allem fährt das dann nicht mehr in den Abendstunden und nachts so ein Mäheroboter. Aber das ist natürlich nur ein Problem, wobei diese Verletzungen natürlich so heftig sind, dass sehr viele Igel denen einfach erliegen. Und die Situation
der Igel... Ja, qualvoll auch einfach über Tage verenden, ne? Das darf man nicht irgendwie vergessen. Die sind dann nicht, der Mähroboter tötet die in den meisten Fällen nicht, sondern verletzt die einfach so schwer, dass die da über Tage irgendwo im Gebüsch liegen und wirklich elendig verenden. Ja. Mit unfassbaren Schmerzen, lebende Maden, die dann von innen teilweise mit auffressen. Also man kann wirklich da jeden nur, der einen Mähroboter irgendwie hat, und das ist von mir aus, ne, bitteschön, aber bitte unter Aufsicht fahren lassen und vor allem nicht, wenn Igelzeit ist, also wenn es Nacht ist, wenn die Dämmerung anfängt, also wirklich nur tagsüber und am besten unter Aufsicht.
Genau, und das Zweite, was man einfach sieht, ist, dass ein ganz wesentlicher Aspekt, der meines Erachtens noch nicht vernünftig ausgearbeitet ist, aber ich habe vor ein paar Jahren mal einen Vortrag gehalten beim Pro-Igel e.V. Das war so eine Konferenz hier in Nordrhein-Westfalen. Da gab es im Prinzip, da sind wirklich viele Leute da gewesen, ich glaube 300 Menschen oder so, die sich dann in NRW irgendwo mit Igeln beschäftigt haben, mit der Pflege, mit der Rettung von Igeln. Ganz unterschiedliche Aspekte. Und da habe ich einen Vortrag gehalten, der natürlich um Biodiversitätsverluste bei Insekten ging. Also das heißt so gesehen, dass Insekten sterben. Ja. Und auch die Ernährung des Igels, weil er halt als spezifischer Räuber eben auf Insekten angewiesen ist. Und da ist eigentlich der ganz wichtige Aspekt angewiesen. Die Flächen in den Städten und im Siedlungsbereich sind mittlerweile so schlecht, dass die wesentliche Nahrung der Igel eigentlich nicht mehr vorkommt. Ja. Da sprechen wir von größeren Laufkäfern. Also die lieben zum Beispiel Laufkäfer der Gattung Nebria und Carabus. Das kann man mal irgendwie kurz anmerken. Das sind so ein bisschen größere Laufkäfer, also Nebria, so Nebria brevicollis zum Beispiel, gibt es da irgendwie so eine schattenliebende Laufkäferart, die auch sofort in Gärten und sowas zurückkehrt, wenn man irgendwie Schattenbereiche hat, die nicht überpflegt sind, wo eine Laubschicht irgendwie liegen bleibt, wo vielleicht mal ein bisschen Totholz auf dem Boden rumliegt, wo einfach wenig gemäht wird. Einzelne Bereiche, die sich insbesondere dann auf die Säume beziehen, vielleicht einfach gar nicht. Sowas kehrt nochmal zurück, während so Laufkäfer der Gattung Carabus, da gibt es sogar einige, die sind flugunfähig, die kehren nicht so schnell zurück. Da haben wir genau wieder diesen Effekt, wenn die einmal weg sind, dann werden die in den nächsten Jahrzehnten eventuell nicht mehr zurückkehren auf diese Flächen. Und da reicht eine Maat pro Jahr aus. Und bei einer Maat, das sieht ganz unterschiedlich aus, es gibt da ganz viele unterschiedliche Studien. Das, was man sich im städtischen Bereich auch unter anderem angesehen hat, ist auch, dass in diesen städtischen Grünanlagen im Prinzip und städtisches Randgrün, da sind es dann zwischen 60% und 80% der Insekten, die bei einer Maat halt so gesehen getötet werden. Ne? Und das Problem ist, dass Igel ausweichen müssen. Und das machen die folgendermaßen, nämlich mit der Nahrung, die momentan immer häufiger wird in den Gärten und wo sich immer mehr Leute darüber beschweren, und das sind Schnecken. Also das heißt, wir haben diese schönen Nacktschnecken, die roten Schnägel, die man da im Prinzip regelmäßig kennt, wo man noch nicht ganz klar ist, wie die ursprünglich eigentlich auch zu uns gekommen sind, was das angeht. Aber die sind im Prinzip dann fast Hauptmahlzeit geworden für Igel. Und das ist total schlecht, weil die sehr starke Krankheitsüberträger sind für Igel. Ja. Und gleichzeitig passt die Zusammensetzung der Körper auch eigentlich nicht für eine vernünftige, gesunde Ernährung dieser Igel. Also es gibt dann auch noch Mangelerscheinungen und so weiter. Die Zusammenhänge zwischen diesen Ernährungsweisen und letztlich so der Nahrung und dem, wie es dem Igel geht, sind aber wissenschaftlich eigentlich auch nicht untersucht, weil das große Problem ist natürlich auch, wir sprechen ja hier über einen absoluten Grundlagenforschungsbereich. Ne? Also das heißt, es ist ja absolute Liebhaberei, ob jemand jetzt mal aufdecken kann irgendwie in irgendwelchen Fragestellungen im Forschungsprojekt, wie Igel in irgendeinem städtischen Raum betroffen sind. Und weil das eigentlich kein lohnenswerter Bereich ist, gibt es das quasi kaum. Ne? Es gibt eigentlich kaum Forschung zu Igeln. Und das ist eigentlich recht schade, weil das ja so zu dem wenigen Leben gehört, was wir noch so um uns herum haben in dem städtischen Raum. Also wenn wir uns die Säugetiere ansehen, ist das sehr stark verarmt im Laufe der Zeit. Das heißt, die ganzen seltenen Säugetiere sind im Prinzip weitgehend weg. Und wir haben die immer gleichen Säugetiere so gesehen und verlieren ja eigentlich auch zunehmend weitere Individuen dabei. Ne? Das heißt, so bei den Igeln ist ja jetzt auch die Sorge, und ich glaube, in einzelnen Regionen ist das jetzt schon der Fall, dass die jetzt schon auf der Vorwarnliste stehen, und in anderen Regionen sind eben schon die Diskussionen so, dass das im Prinzip in diese Richtung geht. Weil diese Konzentration sich vor allem, also von Individuen, nur noch auf den städtischen Raum bezieht und in natürlichen Ökosystemen relativ wenig Igel noch rumlaufen. Also das heißt, da geht es teilweise wirklich zurück. Also denen geht es einfach nicht gut, und dabei sind es irgendwie Tiere, die kennen alle von uns seit der Kindheit. Also das ist irgendwie ein total auffälliges Tier der Siedlung. Und normalerweise sind es halt wenige Stellschrauben, die das massiv verbessern würden. Ne? Also wenn städtische Parkanlagen, Grünanlagen einfach barrierefrei wären für Igel, das heißt irgendwie hier und da mal ein kleines Loch in einem Zaun oder in einer Mauer.
Und das kann man, glaube ich, auch für seine eigenen Gärten empfehlen. Ja. Ne? Auch wenn ihr irgendwie Maschendrahtzäune oder sowas habt und vielleicht gute Gründe habt, warum das so ist, Löcher unten reinmachen in regelmäßigen Abständen, dass die Igel da durch können.
Genau. Und dann ist es natürlich noch so ein Zwiespalt, wie gut ist das Zufüttern von Igeln und wie schlecht es ist. Weil auch da zeigt sich eigentlich momentan, dass dort, wo Igel unnatürlich viel aufeinandertreffen, also wo dann zum Beispiel mal 20 unterschiedliche Igelindividuen an einer Stelle, die irgendwie angefüttert wird, also zugefüttert, damit man eigentlich was Gutes tun möchte, das ist natürlich auch eine Stelle, wo die mit Krankheiten aufeinandertreffen und die es gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen schwieriger machen. Und ich denke, man müsste wirklich in den Kommunen viel mehr die Stellschrauben drehen, dass man eben sagt, dass anders gemäht wird, dass eben dieser sterile Versuch, möglichst keine Büsche mehr und möglichst keine Heckensäume mehr in Parkanlagen zu haben, dass man davon endlich wegkommt und sagt, es braucht im Prinzip einfach ja Unterholz so gesehen, wo einfach Tiere auch Migrationsbarrieren haben und können da im Prinzip auch wandern, nicht nur der Igel, sondern auch alle anderen Wirbeltiere und viele Insekten im Prinzip auch. Und das sind eigentlich Punkte, wo ich denke, man könnte so schnell, so einfach, so viel tun. Ja. Aber die Strukturen sind immer schwieriger, weil ja letztlich die meisten Kommunen eigentlich auch nichts mehr selber machen, sondern die Dinge einfach vergeben an Landschaftsgärtnereien beispielsweise. Und dann läuft das eigentlich überall nach dem Motto, so wie gewünscht und möglichst günstig und möglichst einfach und effizient für das, was man haben möchte. Ne?
Vielleicht, bevor wir jetzt uns gleich verabschieden, können wir noch sagen, was ihr tun könnt, wenn ihr einen Igel findet oder wann ihr ihn vielleicht auch einfach laufen lassen solltet. Da werden wir dann auch noch mal in die Shownotes eine kleine grafische Übersicht, die finde ich ganz gut, und zwar ist die vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern erstellt worden. Und ganz grundsätzlich kann man vielleicht einfach sagen, dass wenn ihr verletzte Igel findet, bitte, bitte, bitte kontaktiert die nächsten, also die gehören einfach in Expertenhände, kontaktiert die nächste Igel-Nothilfestelle in eurer Umgebung. Oft wissen auch TierärztInnen, wo die nächsten Stellen einfach irgendwie sind. Schaut da bitte nicht weg, sondern sammelt die ein und bringt die in fachmännische Hände. Also kontaktiert da Nothilfen oder kontaktiert da eure TierärztInnen in der Umgebung. Und ansonsten ist es grundsätzlich ein schlechtes Zeichen, gerade wenn die Nächte jetzt wieder kälter werden. Bei uns ist es schon so, dass wir unter 15 Grad teilweise sind nachts. Das ist so ein kleines Richtmaß. Wenn ihr da tagsüber, also sobald die Nächte kälter werden, wenn ihr tagsüber Igel unterwegs findet, dann ist es oft so, dass die eben einfach nicht mehr genug nachts zu fressen finden. Das sind also nachtaktive Tiere ja eigentlich. Und wenn die tagsüber rumlaufen, dann sind sie da eben auf der Suche, also auf der Nahrungssuche, und finden da aber einfach noch viel weniger die Tiere, die sie eigentlich fressen sollten, und verbrennen eigentlich nur noch mehr Energie und nehmen dadurch dann einfach noch mehr ab. Und da ist es dann auch teilweise sinnvoll, die eben einzusammeln. Also wie gesagt, wir verlinken da diese Grafik auf jeden Fall einmal zu, wo man sich ganz gut dran orientieren kann, wann sollte man helfen, wann sollte man nicht helfen. Torkelt er, bewegt er sich komisch, ist er krank, liegt apathisch auf der Seite, röchelt oder hustet er zum Beispiel, dann auf jeden Fall einsammeln und ab zur nächsten Igelstation damit und einfach nicht wegschauen und helfen. Und vor allem abgemagerte Jungtiere, das erkennt man auch ganz gut. Und da ist es vielleicht auch sinnvoll, sich mal anzuschauen, wie sieht denn eigentlich ein gesunder Igel aus? Wie dick muss der eigentlich irgendwie sein? Es gibt zum Beispiel so eingefallene Nackenfalten, die dann teilweise haben, so Einbuchtungen hinter dem Kopf. Daran erkennt man es auch ganz gut. Die müssen eingesammelt werden und dann eben überwintern in menschlicher Obhut bei diesen Igelstationen. Und da wirklich auch wieder ganz wichtig, bitte macht das nicht selber, weil es gibt da total viel, was man falsch machen kann, was man denen füttern kann, woran sie sterben können. Grundsätzlich ist auch eine Empfehlung, einsammeln und nicht Futter zur Verfügung stellen, sondern einfach nur Wasser, dass sie erstmal aus diesem dehydrierten Zustand rauskommen, den sie sich oft auch befinden. Aber gebt denen nicht sofort was zu essen. Es gibt dieses sogenannte Refeeding-Syndrom. Wenn also den Tieren, das geht auch bei Menschen, wenn man zu lange nichts gegessen hat und dann viel Nahrung zur Verfügung gestellt bekommt, dass man daran tatsächlich sterben kann. Also im Zweifelsfall nichts zu essen geben, sondern einen Fachmann, Fachfrau aufsuchen und die übernehmen dann die weitere Pflege. Und da ist es sicherlich toll, wenn die Tiere dahin gefahren werden können, weil das sind eben oft Leute, die machen das ehrenamtlich. Und die sind da oft sehr dankbar für, wenn man die Tiere dann ihnen zu ihm bringt. Aber genau, ich glaube, das kann man mal so noch sagen.
Jo, ich habe gerade auf jeden Fall so gesagt, dass die Nächte 15 Grad, habe ich schon wieder freudig daran gedacht, wie schön das wäre. Ich weiß nicht, du siehst das ja gerade. Ich bin knallrot. Ja. Und also hier sind es gerade 31,5 Grad im Büro.
Thomas, ich kann dir nur sagen, was ich dir jedes Mal sage, ab nach Dänemark. Es ist hier wie immer sonnig bewölkt und wir haben 22 Grad.
Ja, sehr schön. Das klingt wirklich nach meiner Temperatur. Ich habe gerade ernsthaft 31,5 Grad im Büro.
Wahnsinn.
Ich habe darüber nachgedacht, als ich vorhin um 10 Uhr auf die Uhr geguckt habe. Als ich damals in der Schule war, in der Grundschule und auch noch in der weiterführenden Schule, wenn um 10 Uhr die 28-Grad-Marke überschritten war, haben wir hitzefrei gehabt.
Ja, das geht wahrscheinlich nicht mehr.
Das kam manchmal ein, zwei Mal im Sommer vor. Und das gibt's nicht mehr. Also ich habe jetzt nichts mehr von hitzefrei mitbekommen. Das ist mittlerweile weg. Und diese Tage, bei denen hier um 10 Uhr 28 Grad waren, das habe ich dieses Jahr auf jeden Fall jetzt, ich glaube, zum 9. Mal mitbekommen. Hier lokal. Also das heißt, Zeiten ändern sich ein bisschen.
Zeiten ändern sich.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Der 14. Rekordmonat, was die ihr jemals aufgezeichneten Temperaturwerte für die Monate angeht in Folge. Also das heißt,
trauriger Rekord.
Ich bin wirklich gespannt, wie das die nächsten Jahre weiterläuft, weil ich glaube, dass diese Dinge viel schneller aus dem Ruder laufen werden, als wir das irgendwie wahrhaben möchten.
Ja. Genau.
Gut, gut.
Gut.
Ja, ich denke, also ich hätte zwar noch das ein oder andere, was ich berichten könnte, aber wir wollen es ja noch was aufheben für das nächste Mal.
Das nächste Mal, genau.
Auch wenn ich davon ausgehe, bis dahin wird viel passiert sein.
Ja.
Bei dir wahrscheinlich auch wieder, denn es tut sich einfach viel.
Ja.
Und ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall in 14 Tagen wieder.
So ist
und
das.
Ihr könnt uns auf jeden Fall wie immer Feedback da lassen, über das wir uns sehr freuen und euch natürlich mit Kommentaren in Social Media beteiligen und natürlich gerne weiterempfehlen oder auch eine Bewertung da lassen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal eine gute Woche.
Dir da schließe ich mich an. Danke
und
dir auch, Thomas.
Dann bis bald auf jeden Fall.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.